Erstmal herzlich willkommen zu unserer dritten und auch letzten Veranstaltung unserer kleinen Veranstaltungsreihe Wir wollen's wissen von der Gruppe Solidarisches Potsdam. Ich bin Simon, ich bin von der Gruppe Solidarisch Potsdam und gleichzeitig auch bei der Potsdamer Ortsgruppe von Wir fahren zusammen aktiv. Unsere heutige Veranstaltung hat den Titel Bringt doch sowieso nichts, bis wir alle streiken. Bringt doch sowieso nichts, hört man oft im persönlichen Gespräch, wenn man irgendwie politische Themen anreißt im Umfeld. Wir fahren zusammen, machen halt auch Ansprachen bei BusfahrerInnen und ab und zu hört man halt auch diesen Spruch. Von da ausgehend wollen wir gucken, ob vielleicht doch nicht alles bringt, ob doch es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen aus dieser Ohnmacht. Die Veranstaltungsreihe wird auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziell und logistisch unterstützt. Deshalb vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das war uns eine große Hilfe. Solidarisch Potsdam gründete sich in der Corona-Zeit als Bündnis verschiedener Gruppen hier in Potsdam und entwickelte sich aber dann zu einer Gruppe, wo es dann nicht mehr Delegierte von einzelnen Gruppen waren, sondern eher so Einzelpersonen. Und wir haben dann versucht, aus so einer anstrengenden Zeit der Corona-Zeit etwas Produktives und Nachhaltiges zu machen. In der Corona-Zeit stellten wir uns den rechten Schwurblern und den Impfgegnern in Protesten entgegen. Und gleichzeitig haben wir aber sehr auch in den Vordergrund gestellt, dass wir solidarische Lösungen haben wollen für die vielen Krisen, die halt sich eingestellt haben. Und haben immer gesagt, dass das die Lösung ist, halt dafür zu sorgen, dass die Umstände so sind, dass ein gutes Leben für alle möglich ist, statt halt Ungleichheit, dauerhafte Ausbeutung von Natur und Mensch. Sowohl bei der Corona-Krise als auch bei den anschließenden Energiepreis und bei der Inflationskrise sehen wir, dass der Staat und die Wirtschaft mit altbekannten Mitteln versucht, diese Krisen zu bewältigen. Das heißt letztendlich große Schutzschirme für Konzerne, wo unheimlich viel Geld ausgegeben wird und dann anschließend, was wir jetzt gerade halt auch merken, mächtige Sozialkürzungen, die Gesellschaft halt immer noch mehr spalten. Unsere Antworten sind zwei Dinge. Einmal wollen wir uns informieren und verstehen, was diese Krisen überhaupt ausmachen. Also welche Ursachen haben diese Krisen? Daher haben wir halt auch, das ist Teil dieser Veranstaltungsreihe, ist halt ein Versuch, da ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Und deshalb haben wir halt auch zwei Veranstaltungen zum Thema Energiepreise gemacht und zum Thema Inflation. Aber als zweites wollen wir davon ausgehend für ein solidarisches und besseres Leben vor Ort ganz praktisch streiten. Wir waren maßgeblich daran beteiligt, dass diese Ortsgruppe von Wir fahren zusammen überhaupt hier in Potsdam gegründet worden ist. Und das ist halt auch so und begleiten das halt auch bis heute. Und hier kommt das halt alles zusammen in dieser Veranstaltung. Hier wollen wir nicht länger im Abstrakten bleiben oder halt bei nur sich informieren, sondern wir wollen heute halt diskutieren anhand aktueller Arbeitskämpfe im ÖPNV über die Möglichkeiten und die Herausforderungen von Streiks. Wir fahren zusammen, verweist halt auch auf noch größere Potenziale von Streiks. Es wird oft dann gelabelt als politischer Streik und dementsprechend ist halt auch heute das Thema. Und davon ausgehend wollen wir halt heute einen kleinen Input-Vortrag hören von Alexander Gübler. Als weiteres machen wir ein kleines Kurzinterview mit Heiko Schindler von der WIB als Beschäftigter dort und als Betriebsratsvorsitzender. Und dann anschließend eine gemeinsame Diskussion über das Potenzial und die Herausforderungen von Streiks in Tarifauseinandersetzungen, aber auch darüber hinaus. Jetzt würde ich euch beide noch kurz vorstellen. Zum einen ist Alexander Gübler aus Berlin hier. Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, von Berlin hier hin. Er ist Erzieher an einer Grundschule in Neukölln, bei der GEW aktiv, Vertrauensperson, auch für deine Belegschaft dort. Und Vertrauenspersonen der Gewerkschaften sind wichtige ehrenamtliche Mittelspersonen der Gewerkschaften, insbesondere halt auch bei der Organisierung und bei der Stärkung von Arbeitskämpfen. So wie ich das verstanden habe, du bist bei der GEW, halt hast du auch eine AG mit gegründet oder bist Teil davon für ein umfassendes Streikrecht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine recht junge Kampagne, die auch mehr oder weniger wortgleich Kampagne für ein umfassendes Streikrecht lautet. Heiko Schindler, vielen Dank, dass du hier bist. Du bist schon seit vielen Jahren Busfahrer und bei der WIB beschäftigt, bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben. Wohnst auch schon seit vielen Jahren in Potsdam. Geboren in Potsdam. Okay, in Babelsberg. Du bist in der Gewerkschaft Verdi und seit einigen Jahren auch Betriebsratsvorsitzender bei der WIB. Wir haben Kontakt zueinander bekommen über die Kampagne Wir fahren zusammen.
Wie gesagt, wie der Kollege mich schon super vorgestellt hatte, wir haben halt 2022 in der GEWB Berlin eine AG für ein umfassendes Streikrecht gegründet. Für die GEW, dieses Streikrecht spielt schon eine ganz große Rolle, weil ein Großteil unserer Beschäftigten, weil sie Beamte und Beamtinnen sind, einfach kein Streikrecht haben. Und eine der Forderungen der GEW war halt immer, dass natürlich diese Kollegen und Kolleginnen dieses Streikrecht bekommen können. Das waren so Diskussionen, die es halt in der GEW gegeben hatte. Und darauf bedingt hatten wir halt eine AG gegründet. Die AG ist so ein bisschen so eine Plattform für Strategiediskussionen zur Ausweitung des Streikrechts. Und als AG, als GEW-AG, sind wir halt auch aktiv in der Kampagne für ein umfassendes Streikrecht. In dieser Kampagne sind halt so Aktive aus den Gewerkschaften und der sozialen Bewegung beteiligt. Die Kampagne selber hatte sich damals aus dem Soli-Kreis für diese Gorillas beschäftigt. Aus dem Soli-Kreis für die Gorillas beschäftigt ist entstanden. Damals war halt der Fall, dass halt Beschäftigte von Gorillas halt einen wilden, also einen verbandslosen Streik gemacht haben und dass die halt dann entlassen worden sind. Als Kampagne hatten wir halt mehrere Veranstaltungen jetzt halt zum Streikrecht gemacht, hatten Solidaritätsaktionen zu dem Prozess der entlassenen Lieferdienstfahrerin von Gorillas organisiert. Und haben auch so Solidaritätsaktionen gegen das Anti-Streik-Gesetz in Großbritannien durchgeführt. Dazu werden wir am nächsten Samstag, dem 27.01. um 12 Uhr eine Kundgebung vor der britischen Botschaft organisieren. Unsere Aktivitäten könnt ihr so ein bisschen auf der Homepage www.rechtaufstreik.noblogs.org einfach finden. Also ich habe meinen Input so ein bisschen so aufgebaut, dass es halt so ein kurzer Abriss gibt halt über das Streikrecht in Deutschland, dann so ein bisschen die Bedingungen für einen Streik in Deutschland nach geltendem herrschenden Recht. Danach, wo gibt es halt Einschränkungen im deutschen Streikrecht, eine völkerrechtliche Bewertung und so ein bisschen unsere Perspektive als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Und am Ende habe ich halt nochmal so Beispiele von so politischen Streiks in der Bundesrepublik noch dazu gemacht. Also infolge der Novemberrevolution bekam halt das Streikrecht erstmal in der Weimarer Reichsverfassung Verfassungsrang. Mit kaum geänderten Wortlaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Koalitionsfreiheit in das Grundgesetz 1949 aufgenommen. Der erste Satz des Artikels 9 Absatz 3 des Grundgesetzes lautet: Das Recht zur Wahrung und zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und alle Berufe gewährleistet. Das bedeutet halt ganz klar, dass laut Grundgesetz ist für uns das Koalitionsrecht, also das Recht, dass Beschäftigte sich organisieren können, garantiert, wie auch das Streikrecht. Das war auch damals in der Diskussion um das Grundgesetz einfach ein Teil davon. Auch wenn dies jetzt halt nicht explizit in diesem Gesetzestext erwähnt wird. Eine Einschränkung durch das Grundgesetz gibt es nicht. Die Einschränkungen des bundesrepublikanischen Streikrechts ist Richterrecht. Also das bedeutet in dem Sinne, durch Gerichtsurteile wurde im Endeffekt die heutige Gesetzgebung produziert oder hat sich entwickelt und steht halt in dieser reaktionären Tradition von Hans Karl Nipperdey. Der war halt Jurist und war der Kommentator des faschistischen Arbeitsrechts. Von 1954 bis 1963 war er der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichtes und hat halt das restriktive deutsche Arbeitsrecht bis heute stark geprägt. In der Periode der Restauration des westdeutschen Kapitalismus in den 50er Jahren übernahm das Bundesarbeitsgericht unter Nipperdey eine Vielzahl von reaktionären Rechtskonstruktionen aus der Nazizeit. Im Arbeitsrecht gibt es sowas wie Fürsorgepflicht, Treuepflicht, personalrechtliche Gemeinschaftsverhältnisse, Betriebsfrieden. Das sind alles so Elemente aus dem deutschen Arbeitsrecht, was auch im Faschismus mit anderer Wortwahl aber daherkommt. Die herrschende Meinung in der restituierten Rechtswissenschaft um Nipperdey war, dass das Streikrecht nur bei unmittelbaren Auseinandersetzungen zwischen Unternehmer und Gewerkschaften zu gelten habe und das auch nur in Grenzen. Das Bundesarbeitsgericht formulierte es 1955 so: Der Streik ist unerwünscht, aber in einer freiheitlichen Rechtsordnung zulässig. Erst unter dem Eindruck massiver Arbeitskämpfe Ende der 60er und schließlich der 70er und 80er Jahre begann sich auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sich zu wandeln. Dazu zählt nicht nur die Anerkennung einer verfassungsrechtlichen Garantie des Streikrechts, sondern ganz konkret auch die Zulassung von Warnstreiks und sogenannten Solidaritätsstreiks. So hieß es 1980 beim Bundesarbeitsgericht: Die Tarifautonomie ohne Streikrecht ist nichts anderes als kollektives Betteln. Das herrschende Streikrecht hat sich mit den gewerkschaftlichen Kämpfen seit den 50er Jahren zu unserem Gunsten schon verbessert, ist aber im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr restriktiv, da der Tarifbezug unter veränderten Vorzeichen weiterhin besteht. Ich würde dann zu Punkt 2 kommen. Also folgende Bedingungen müssen halt für einen Streik in Deutschland nach geltendem Recht erfüllt werden. Das erste ist halt, dass die Streikaktion wird von einer Gewerkschaft initiiert und getragen. Zweitens, die anvisierten Ziele des Streiks sollen durch eine arbeitsrechtliche Vereinbarung, also einen Tarifvertrag, erreicht werden können. Drittens, der soziale Frieden sollte während der gesamten Laufzeit des Tarifvertrages gewährt bleiben. Der Streik kann erst beginnen, wenn die Laufzeit des Tarifvertrages abgelaufen ist. Das ist diese sogenannte Friedenspflicht. Streiks dürfen nicht gegen grundlegendes Arbeitsrecht verstoßen. Und fünftens, Streiks sollten das letzte Mittel sein, um erst zum Einsatz kommen, wenn alle bisherigen Verhandlungen gescheitert sind. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, kann der Streik als illegale Aktion gewertet werden. Für die Beschäftigten, die daran teilgenommen hatten, können halt Sanktionen kommen bis hin zur Entlassung. Für die aufrufenden Gewerkschaften können halt in Haftung genommen werden. Das ist ein ganz zentrales Thema. Deswegen haben auch die Gewerkschaften sehr, sehr große Angst davor. Also man muss das auch so ein bisschen verstehen, dass es gab 1956, 57 einen Streik der Metallarbeiterinnen in Schleswig-Holstein zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und dieser Streik wurde halt als illegal definiert, weil die Urabstimmung zu früh war und deswegen die Friedenspflicht verletzt worden ist. Das hatte halt zur Folge, dass das Bundesarbeitsgericht den Streik als illegal definiert hatte und der Schaden des Streiks halt die IG Metall übernehmen musste. Das waren riesige Kosten. Also das ist so ein typisches Beispiel, wieso es immer diese Angst gibt oder besser gesagt immer die Angst, in diesen rechtlichen Strukturen drin zu bleiben oder Konstrukte besser gesagt. Dann würde ich es jetzt mal umdrehen und sagen, was an sich nach dem herrschenden Streikrecht nicht erlaubt ist, also ein Streik, der nicht Mittel zum Zweck eines Abschlusses eines Tarifvertrages ist, ein Streik während eines laufenden Tarifvertrages, also das wäre wieder diese Friedenspflicht, der politische Streik, also ein Streik gegen oder für politische Ziele, also ein Streik zum Beispiel wie in Frankreich der Beschäftigten gegen die Rentenreform der Regierung wäre hier nicht möglich. Spontane Protest- und Demonstrationsstreiks, verbandslose Streiks, also die sogenannten wilden Streiks, das bedeutet halt einen Streik ohne Unterstützung einer Gewerkschaft, wie zum Beispiel die Streiks der Lieferdienstfahrer Gorillas im Jahr 2021 in Berlin. Und nur die Gewerkschaften haben ein Streikrecht und das auch nur welche, die wirkmächtig, also tariffähig sind. Es gibt jetzt zum Beispiel, in Frankreich ist es komplett anders, weil dort ist das Streikrecht halt in der Präambel und der Verfassung von 1946 garantiert. Und da gilt das als Individualrecht, was kollektiv ausgeübt wird. Also es können sich theoretisch in Frankreich 30 Kollegen und Kolleginnen haben Probleme in ihrem Betrieb, können sie sich ja zusammenfinden und sagen, ja gut, wir legen die Arbeit nieder und sie sind halt durch die Verfassung garantiert, können sie halt streiken so. Und man muss auch nochmal sagen, dass diese Verfassung damals 1946, die Verfassungsversammlung ist auch damals von der Kommunistischen Partei und den Sozialisten halt dominiert worden. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen ist dieses Streikrecht auch in Frankreich sehr, sehr weitreichend. Die 2 Millionen angestellte Beamte und Beamtinnen im öffentlichen Dienst haben kein Streikrecht. Dort wird das halt argumentiert nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes. Und zwar, dass es hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums sind, dass man nicht streikt. Das ist diese Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Und Beschäftigte der GEW hatten halt dagegen geklagt, bis vom Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte. Und dort wurde im Dezember die Klage abgewiesen. Dann gibt es halt für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen auch kein Streikrecht. Das sind so 1 Million, weil Kirchen haben ein eigenes Arbeitsrecht. Also Kirchen dürfen halt ihre Angelegenheit selber regeln. Und Verdi hat ja 2015 halt auch versucht, vom Bundesverfassungsgericht dagegen zu klagen und ist auch da gescheitert. Das wären so die Punkte der Einschränkung. Dann würde ich jetzt zu so einer völkerrechtlichen Bewertung kommen. Also eine wichtige Unterstützung für unsere Forderung nach einem besseren Streikrecht finden wir halt vor allem im Völkerrecht. Vor allem sind das die Bestimmungen der Internationalen Arbeitsorganisation, der International Labour Organization, ILO, und der Europäischen Sozialcharta. Die Internationale Arbeiterorganisation ist die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie ist zuständig für die Entwicklung, Formulierung, Durchsetzung verbindlicher internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Eine der wichtigsten Vereinbarungen der ILO ist das Übereinkommen Nummer 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts von 1950. In dem Vertragstext wird zwar nicht ausdrücklich das Streikrecht erwähnt, aber es ist so ein bisschen das Herzstück dieses Übereinkommens geworden. Die Unternehmerverbände und Regierung haben halt vor Jahren massive Kampagnen vom Zaun gebrochen, um halt zu gucken, dass die ILO keine Aussagen zum Streikrecht macht. Der Konflikt ist jetzt aber so ein bisschen zugedeckt. Die zuständigen Ausschüsse der ILO haben zum Beispiel wilde Streiks ausdrücklich anerkannt, sind der Auffassung, dass die Streikziele nicht auf tariflich regelbare Ziele beschränkt werden dürfen und haben in Deutschland gefordert, Proteststreiks zuzulassen. Die älteste ausdrückliche völkerrechtliche Streikgarantie enthält die Europäische Sozialcharta von 1961. Die ESC ist ein Vertrag des Europarates, welches 45 Mitgliedstaaten unterschrieben haben, darunter halt natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Ich zitiere aus der Europäischen Sozialcharta, Teil 2, Artikel 6, Nummer 4. Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragspartner und anerkennen das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im Falle von Interessenkonflikten, vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen. Das Arbeitskampfrecht wird darin als ein eigenes, daher tarifunabhängiges Menschenrecht gewährleistet. Da von Arbeitnehmern hier gesprochen wird, geht es also nicht um das Recht der Gewerkschaften, sondern viel allgemeiner um das Recht der Arbeitnehmerinnen auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts. Deutschland hat halt diese Europäische Sozialcharta von 1961 ratifiziert, damit auch die eben zitierte Bestimmung zum Streikrecht. Sie gilt also uneingeschränkt für Deutschland. Es gab mehrere Rügen vom Ministerkomitee des Europarates an die Bundesrepublik wegen dessen restriktiven Streikrechts. Die letzte Rüge war von 2023. Mit der Nichteinhaltung der Verträge bricht halt Deutschland auch das Völkerrecht. Also das kann man auch argumentativ immer anbringen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Gorillas-Prozess ist halt schon der Fall, dieses Europarecht gilt auch für diese Bundesrepublik und wird halt auch bei diesen ganzen Prozessen ja auch einfach verwendet. Und es wird halt gesagt, ja gut, diese Faktoren gibt es oder besser gesagt, dieses europäische Recht gibt es und nach dem haben halt die Beschäftigten auch diese Rechte, obwohl es gegen deutsches Recht verstößt. Und umso länger die EU existiert oder auch umso stärker gibt es halt auch diese Tendenz, dass dieses europäische Recht eine größere Rolle einnimmt. Als Letztes würde ich so ein bisschen auf unsere gewerkschaftliche Perspektive dazu eingehen. Wir leben halt in einer Klassengesellschaft, das muss halt so ein bisschen klar sein. Und das hat halt zur Folge, dass es halt auch einen andauernden Kampf um die rechtliche Deutungshoheit des Streikes gibt. Die Seite der Unternehmen wollen halt immer, dass dieses Streikrecht eingeschränkt wird, wie jetzt auch in den letzten Streiks. Und wir wollen halt im Gegenteil, dass es halt weiter ausgeweitet wird. Für uns muss halt klar sein, dass es darum geht, um so eine ständige Erweiterung des Handlungsspielraums von uns Gewerkschaften. Alles, was halt so ein bisschen die Solidarität und die Kampfbereitschaft der Lohnabhängigen fördert, erweitert halt auch diesen Spielraum. Alles, was ihn hindert oder verhindert, schadet diesen kollektiven Handlungsmöglichkeiten. Wir müssen das herrschende Recht in Frage stellen und im Diskurs klar machen, dass das Grundgesetz und die Europäische Sozialcharta ein besseres Streikrecht halt auch garantiert. Auch müssen wir innerhalb der Gewerkschaften offensiv die Einschränkung des Streikrechts thematisieren und aufzeigen, dass das geltende Recht die Wirkmacht der Gewerkschaften einschränkt und deshalb bekämpft werden muss. Auch ist es wichtig, dass halt die Solidarität mit allen gewerkschaftlichen Kämpfen zu zeigen, welches sich über das geltende Recht hinwegsetzt und versucht, ein neues, ein besseres Recht zu erkämpfen. Wie zum Beispiel die verbeamteten Lehrkräfte bei der GEW, welche sich über das Streikverbot halt hinweggesetzt haben. Und das waren auch mehrere Tausende. Und seit 2011 vor verschiedenen deutschen Gerichten halt geklagt haben und leider halt jetzt vom Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte verloren haben. Oder auch die Kollegen und Kolleginnen von dem Lieferdienst Gorillas, welche 2021 in Berlin halt verbandslos gestreikt haben und deswegen entlassen worden sind und nun dagegen klagen. Um die bestehenden Einschränkungen so ein bisschen zu überwinden, wäre eine massenhafte Streikaktion nötig, die den herrschenden Rechtsrahmen sprengt. Denn eine Änderung der Rechtslage kann nur geschehen, wenn es durch die Überschreitung des herrschenden Rechts zu einer Neubewertung dieses Rechts kommt. Letztlich, das ist auch zum Beispiel beim politischen Streik, ist es ja auch der Fall, es gab im Endeffekt jetzt keinen politischen Streik, den man versucht hat durchzuklagen. Nur mit einem Beispiel kann man im Endeffekt dieses Recht auch verändern. Letztlich geht es aber auch beim Streikrecht um eine gesellschaftliche Machtfrage, darum, ob wir als Beschäftigte es schaffen, unsere demokratischen Rechte halt auszuweiten, sich dabei ausschließlich auf die juristischen Wege zu verlassen, wäre daher eher der falsche Ansatz. Es muss vielmehr darum gehen, dass wir uns unsere Rechte selbst nehmen und politischen Druck erzeugen. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass man diese Konsequenzen für die Kollegen und Kolleginnen im Blick hat, die sich beispielsweise an einem politischen Streik oder einem verbandslosen Streik halt beteiligen würden. Ich würde jetzt kurz noch ergänzen, es gab halt mehrere politische Streiks in dieser Bundesrepublik, obwohl halt 1952 dieses Urteil es gegeben hatte, dass die halt nicht legal sind. Und ich würde so ein paar einfach mal kurz aufzählen. Also 1968 streikten halt viele Betriebe gegen die Notstandsgesetze, obwohl die Führung teilweise auch des DGBs dies unterbinden wollte. Gegen das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt streikten 1972 etwa 100.000 Beamte, Angestellte und Arbeiterinnen. Auch gegen den 1996 von der Regierung Kohl verfolgten Plan, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu kürzen, gab es halt auch zahlreiche Streikaktionen, die schließlich das Gesetz zum Fallen gebracht haben. So besetzten zum Beispiel auch bei der Sache 7.000 Bauarbeiter die Baustelle am Potsdamer Platz. Die IG Metall rief zum Beispiel 2007 wiederum zu Protesten während der Arbeitszeit gegen die Rente mit 67 auf. Daran beteiligten sich auch 300.000 Beschäftigte. Und es gibt auch noch mehrere solche Beispiele. Oft sind halt diese politischen Streiks dann eher als Protestaktionen definiert worden. Aber im Endeffekt in der Form haben sie aber die Arbeit niedergelegt und es ist ein politischer Streik. Man trickst sich so ein bisschen um diese Begrifflichkeit rum. Ja, dann wäre ich mal fertig.
Okay, vielen, vielen Dank. Das waren echt reichliche Informationen.
Politischer Streik nicht stattgegeben oder nicht zugelassen oder als rechtswidrig erklärt. Habe ich das, also du hast den
Adressat. Ja, ich habe das falsch, schlecht rübergefragt, aber bei dieser Frage geht es um dieses Beamtenstreikrecht.
Genau, weil meine Frage wäre, warum fällt ein europäisches Gericht so ein Urteil, wenn du meintest, die europäische Ebene ist eigentlich eine, die das Streikrecht viel weitgehender zulässt als Deutschland. Ist es, also du hast auch den Punkt erwähnt, Streikrecht ist eine gesellschaftliche Machtfrage. Ist das da der Punkt oder wie war die Argumentation?
Also ich kann es ja mal kurz erklären. Also Es gab halt 2010 oder 2011 gab es halt vom Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte ein Urteil, dass die Beamten und Beamtinnen in der Türkei, dass deren Streikverbot illegitim ist. Daraufhin hatten halt Kollegen und Kolleginnen der GW 2011 sich durch diese bundesrepublikanischen Ebenen durchgeklagt. Und vom Bundesverfassungsgericht wurde halt gesagt, ja gut, dieser Paragraph 33 mit dieses Treueverhältnis zum Arbeitgeber in dem Kontext zentraler ist als halt im Endeffekt deren Streikrecht. Also dieses Streikrecht wird ja von Gerichten auch anerkannt, aber es wird halt gesagt, ja gut, dieses andere Recht ist halt höher so. Und haben halt gesagt, ja gut, das Bundesverfassungsgericht hat sich halt dagegen entschieden. Und dann sind halt die GEW-Kollegen mit Nebenkläger der GEW halt vor das Europäische Gerichtshof der Menschenrechte gegangen und da haben sie halt dann jetzt verloren. Also das Europäische Gerichtshof der Menschenrechte hat gesagt, ja gut, die Kollegen und Kolleginnen haben auch noch andere Möglichkeiten, ihre Rechte halt durchzusetzen. Also wir als GEW finden das natürlich sehr schlecht, weil ich meine, der größte Teil unserer Mitglieder sind halt Beamte und Beamtinnen.
Okay, vielleicht noch mal kurz Nachfrage. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Du hast erwähnt, dass, weiß ich nicht, ob es auch das Europäische Menschenrechts, der Gerichtshof war, der die Rüge verteilt hat. Aber irgendwie gab es eine Rüge 2023 noch auf Basis dieser Sozialkarte. Weißt du, worum es da ging?
Also es gibt ja diese Europäische Sozialcharta. Die hat ja die Bundesrepublik ratifiziert. Und dann gibt es in dem Sinne halt immer diese, wenn diese Sozialcharta nicht eingehalten wird, gibt es halt Rügen von diesem Ministerkomitee des Europarates. Okay. Also die sagen halt, ja, das ist halt im Endeffekt die Charta, die habt ihr unterschrieben, ihr müsst euch daran halten. Und da gibt es halt im Kontext zum Streikrecht, gibt es halt die ganze Zeit halt so Sachen, das oder das muss halt verändert werden. Weil dieses deutsche Streikrecht ist halt sehr, sehr besonders. Also ich meine, man muss ja auch sagen, jedes Land hat halt sein eigenes Streikrecht. Aber beim deutschen Streikrecht ist halt dieses Konstrukt, was unter Nipperdey und Konsorten entwickelt hatte, wo man halt nur streiken darf für einen Tarif in dem Sinne, das ist halt schon einzigartig. Das gibt es halt, ich glaube, vielleicht in zwei, drei anderen Ländern, aber sonst halt nirgendwo so. Und der Punkt ist halt, das ist halt auch sehr interessant, es wird ja immer, also sagen wir mal, würde mit der politische Streik zum Beispiel erlaubt werden, hätte das zur Folge, dass dieser verbandslose Streik auch erlaubt werden würde, weil dieses komplette Konstrukt aus diesen Richtersprüchen würde halt zusammenfallen. Das ist so ein bisschen das Ding.
Ich kann zu diesem Beamtenstreik damals was erzählen, weil ich damals davon betroffen gewesen bin. Also es war so, dass die Leute auf Straße gegangen sind für kleinere Klassen. Und das auch offensiv machen wollten, das heißt, sie sind auch auf die Straße gegangen, sie waren also sichtbar. Es war im Vorhinein klar, dass es für Beamte verboten ist, zu streiken. Und die Senatsschulverwaltung hat damals die einzelnen Schulleiter angewiesen, die Lehrer nach oben zu melden, die sich daran beteiligen. Jetzt gab es Schulen, bei denen hat der Schulleiter von vornherein gesagt gehabt, er macht es nicht, also er meldet es nicht. Die haben das quasi, dieses Streikverbot unterlaufen. Von der mittleren Ebene her, könnte man sagen. Unser Schulleiter zum Beispiel hat gesagt, macht euch nichts vor, ich melde euch, ja, wenn ihr streikt. Daraufhin hat sich an diesem Tag ungefähr ein Fünftel des Kollegiums krank gemeldet. Das heißt, sie haben wiederum das Verbot des Streikens, des Streikverbots unterlaufen. Ja. Und dann gab es welche, die sind auf die Straße gegangen und die Senatsschulverwaltung hat die Leute abgemahnt und hat alle ab einer Beförderungsstelle mit 500 Euro rangekriegt. Das heißt, es wurde gesagt, ihr habt so und so viele Stunden nicht gearbeitet und das entspricht dem und dem Betrag. Und dazu kam dann noch irgend so eine Disziplinarstrafe. Und die Leute mussten dann ab Beförderungsstelle, mussten sie diese 500 Euro abdrücken. Und die GEW hat damals so viel, ich weiß, die Hälfte des Betrages übernommen. Die haben natürlich auch an dieser Klagesache mitgemacht und haben bis zum Schluss gedacht, ja, vielleicht wird es ja noch gekippt. Eigentlich haben wir ja Recht, ja. Aber das nützt dann nichts, wenn man Recht hat, ja. Und ja, wie gesagt, zum Schluss hat die GEW dann die Hälfte dieser 500 Euro übernommen, wenn man Mitglied war. So ist es ausgegangen. Aber es haben natürlich viele die Message mitgenommen, ja. Wir kämpfen nicht mehr mit offenem Visier, sondern wir melden uns krank. Wir kommen einfach nicht. Ne? Das ist die andere Möglichkeit, aber es ist nicht die optimale Lösung. Ja?
Also was damals auch so ein bisschen das Problem war bei dieser Klage, und da gibt es auch innerhalb der GEW so ein bisschen bei manchen Leuten so eine Kritik, dass im Kontext, oder wo es klar war, dass es halt um das Bundesverfassungsgericht geht. Und das Bundesverfassungsgericht ist ja auch ein politisches Organ. Wenn es natürlich von der GEW oder von Verdi oder auch vom DGB eine größere Kampagne gegeben hätte und mehr Leute halt auf die Straße gegangen wären und es politischen Druck gegeben hätte, hätte es natürlich auch das Urteil halt auch vielleicht verändern können. Das haben wir leider nicht gemacht, sondern wir hatten uns halt stark auf diesen rechtlichen Weg halt bezogen. So.
Und wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen sind, würden wir jetzt zu dem nächsten Part springen.
Dazu sagen?
Ah ja, klar, natürlich.
Eine ganz kurze Ergänzung noch. Also deinen Vortrag, super, vielen Dank. Was natürlich auch interessant ist, ist, dass im Prinzip die führenden Arbeitsrechtler in Deutschland sich einig sind, dass unser Streikrecht veraltet ist, völlig veraltet, ja? Dass der Sache irgendwie entgegengetreten werden muss, dass da Lösungen her müssen. Und das geht sogar noch weiter. Wir haben ja unsere Ampelregierung und die eine Partei, die gerne einen gelben Schlips tragen, die wollen ja praktisch die ganze Sache noch mehr aufweichen. Sie wollen im Prinzip, dass in der öffentlichen Daseinsvorsorge auch das Streikrecht eingegrenzt wird. Das wird ja sicher auch bekannt sein. Und der Bundeskanzler, SPD, der hat ja auf der letzten Verdi-Bundesversammlung auch gesprochen und hat eigentlich gesagt, dass er die Sache mit dem Streikrecht auch angehen will. Dass ihm klar ist, dass da irgendwie nachjustiert werden muss, dass das aus der Zeit gefallen ist im Prinzip. Schreit Streikrecht in Deutschland. Und ich bin gespannt. Also wir warten alle ab und freuen uns, was da so passiert.
Ja. Okay, ja. Auch nochmal eine gute Info auch zu den, dass es ja halt irgendwie sozusagen gegenläufige Bewegungen gibt. Dass auf der einen Seite halt wir sozusagen darum kämpfen, dass das Streikrecht erweitert wird und auf der anderen Seite halt auch ein dauerhafter Kampf stattfindet, das Streikrecht einzuschränken. In Frankreich findet das ja auch statt, so wie ich das die letzten Streiks mitbekommen habe, dass man versucht hat, in gewissen Bereichen halt das Streikrecht einzuschränken und den Leuten halt das Streiken zu verbieten. Ansonsten springen wir jetzt zu einem aktuellen Arbeitskampf im ÖPNV und versuchen davon ausgehend dann diese beiden Ebenen zusammenzubringen in der anschließenden Diskussion und im Austausch mit euch auch. Heiko, du bist ja Betriebsratsvorsitzender WIB, du bist ja sozusagen da mehr oder weniger an der Front. Wie ist eigentlich gerade der Stand der Dinge bei den Tarifverhandlungen im ÖPNV? Vielleicht kannst du da mal kurz umreißen.
Ja, wo fangen wir an? Also wir haben ja in Brandenburg den sogenannten TVN Brandenburg, also Tarifvertrag Nahverkehr Brandenburg. Der ist Teil des gesamten Mantelvertrages, der ganz Deutschland beinhaltet, also alle Nahverkehrsbetriebe in Deutschland. Und unser Tarifvertrag wurde jetzt durch Verdi zum 31.12.23 gekündigt. Und somit beginnt also unsere nächste Verhandlungsrunde, unsere nächste Tarifrunde. Wir haben, wie ihr sicher alle wisst, im öffentlichen Nahverkehr große Probleme mit Nachwuchs. Also wir haben, ich glaube, mindestens 87.000 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen in Deutschland. Wir haben hier bei der WIB auch massive Probleme, du kennst es. Wir müssen kompensieren, wir müssen irgendwie versuchen, dass wir alle Linien bedienen können. Wir haben jetzt hier aktuell in Potsdam einen sogenannten Basisfahrplan eingeführt, also praktisch eine abgeschwächte Form der Grundversorgung, die wir jetzt gerade so leisten können für unsere Potsdamerinnen und Potsdamer, um eben diese Personalknappheit irgendwie zu kompensieren. Auf der anderen Seite reden wir von der Verkehrswende. Unser Bundesverkehrsminister spuckt ja da große Töne, aber irgendwie kommt da nicht viel rüber. Und wir sind eben der Meinung, der erste Schritt wäre, die Beschäftigten finanziell und mit Rahmenbedingungen zu stärken, dann dadurch diesen Beruf attraktiver zu machen. Und am Ende dann Kraft und Leute zu haben für eine Verkehrswende. Und das ist auch der Grund, warum wir uns zusammengeschlossen haben. Vielleicht können wir da mal kurz irgendwie.
Genau, das würde ich dann im Anschluss kurz.
Machen wir mal im Anschluss, genau. In unserem jetzigen noch bestehenden Tarifvertrag haben wir, also ein Straßenbahnfahrer, ein Straßenbahnfahrer, Busfahrer, Busfahrerin verdient bei uns im Einstiegsgehalt, wenn man neu anfängt. Ihr müsst euch vorstellen, also Schichtarbeit, Wochenende, Feiertag, Früh, Spät, Nacht, fängt damit 1.800 netto an. Ja, das sind also praktisch der Ist-Zustand im Moment. Und wenn man dann so 30 Jahre im Unternehmen ist, dann hat man so die 2.000er Marke erreicht. Und wir sind deutschlandweit, haben wir echt die rote Laterne in Brandenburg. Wir sind also zum Teil 700 Euro Unterschied in den Entgelttabellen. Ja, und das ist natürlich auch das Problem, vor dem wir stehen. Deswegen kriegen wir keine Leute. Ja, junge Leute können wir damit nicht motivieren. Jeder muss irgendwie sein Leben bestreiten und das wird echt schwierig. Dazu kommen natürlich noch die Rahmenbedingungen. Wir haben 9,5-Stunden-Dienste. Wir haben geteilte Dienste, also wo man vormittags um 3 anfängt oder frühs um 3 bis um 8. Dann hat man 4 Stunden Pause. Für diese 4 Stunden gesamt kriegt man zurzeit 2 Euro brutto. Ja, für diese Lenkzeitunterbrechung, für diese Pause. Und dann hat man danach nochmal 4 Stunden. Ja, also das sind so Sachen, die natürlich Work-Life-Balance nicht so förderlich sind. Und ja, ist eben schwer, neue Kolleginnen und Kollegen zu begeistern für diesen Job.
Darf ich kurz fragen mit der Pause? Muss ich mir das so vorstellen, ihr macht 4 Stunden Schicht und dann seid ihr irgendwo in der Pampa und dann macht ihr da 4 Stunden Pause?
Nee. Also du machst, sag mal, 4 Stunden, ja, dann hast du mindestens 2, höchstens 5 Stunden zwischendurch Pause.
Was habt ihr da in Potsdam? Oder
das, ja, du kannst dann nach Hause fahren oder ich habe aber auch Kolleginnen und Kollegen, die kommen von außerhalb, für die lohnt es sich nicht, nach Hause zu fahren. Die sitzen dann 4 Stunden auf dem Betriebshof. Ja. In der Kantine oder im Aufenthaltsraum. Ja, und dann geht es Nachmittag nochmal für 4 oder 3 Stunden los. Das ist praktisch für die Abdeckung des Berufsverkehrs, weil man eben morgens Spitzen hat und nachmittags. Ja, ist auch alles verständlich. Aber auf Dauer ist das eben eine echte Belastung. Und dann der Straßenverkehr in der Stadt, im ganzen Land hat sich natürlich massiv verändert. Da ist unheimlich viel Bewegung, unheimlich viel Stress. Und dann haben wir noch das große Problem, dass wir natürlich auch die Konkurrenz um uns haben. Also wir haben ja zum Beispiel, der WIP-Betriebshof ist ja an der Wetzlarer Straße, die meisten von euch werden es wissen, um die Ecke ist Katjes. Und Katjes wirbt gerade um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die zahlen 17,81 Euro die Stunde. Und wer soll denn noch Bus fahren für 15 Euro? Ja, also das ist, die Konkurrenz ist nicht mehr in Berlin bei der BVG, sondern direkt vor der Haustür.
Direkt nebenan. Gut, wenn wir vielleicht mal kurz eure sozusagen Kernforderung oder das, was wo du denkst, das ist das Entscheidende bei der Tarifverhandlung irgendwie durchzukriegen. Die eventuelle Streikphase wird ja jetzt bald kommen, beziehungsweise die heiße Phase der Verhandlungen. Und was ist deiner Meinung nach so der Knackpunkt,
Na, wir haben ja jetzt
durchkriegen wollt?
Genau, also wie gesagt, zum 31.12.23 den Tarifvertrag gekündigt. Somit sind wir jetzt also in Verhandlungen getreten. Wir hatten jetzt die zweite Verhandlungsrunde schon. Und im Vorfeld gibt es natürlich eine Tarifkommission, die dann das Ohr an den Beschäftigten hat und dann irgendwie schaut, wo seht ihr praktisch eure Forderungen, was stellt ihr euch vor, wo könnten wir irgendwie Kompromisse finden. Und dann wird eine Forderungsaufstellung beschlossen. Und die besagt also jetzt im TVN Brandenburg, dass wir 650 Euro brutto fordern, also 20%, mindestens jedoch 650 Euro brutto. Das ist also eine Forderung. Ja. Dann fordern wir, ich habe es mal kurz hier mit, dass wir, bei uns ist es zurzeit so, wir haben ja eine 39-Stunden-Woche und der Tarifvertrag sagt jetzt, dass wir erst ab der 45. Stunde Überstunden bezahlt kriegen. Und wir fordern, dass wir praktisch ab der ersten Stunde nach den 39 die Zuschläge kriegen. Dann haben wir am 24. und 31.12. wollen wir ein bezahltes Frei haben. Also nicht, dass wir dann nicht mehr, dass in Potsdam oder in Deutschland kein Bus mehr fährt, sondern dass wir einen Ersatztag bekommen an einem anderen freien Tag, den wir dann aber auch bezahlt kriegen. Ja. Dann stellen wir uns vor, dass wir in einer Entgeltgruppe vielleicht noch ein bisschen was machen können. Ja, dass also der Busfahrer, die Busfahrerin, Straßenbahn, wir sind gerade in der Entgeltgruppe 5 und wir wollen in die 6 kommen, weil unsere Altbeschäftigten zum Teil noch in der 6 sind. Das hat noch mit dem alten Tarifvertrag zu tun. Wir waren ja auch mal im öffentlichen Dienst früher, vor vielen Jahren. Wir haben ja also viel Federn gelassen. Und dann geht es um diesen geteilten Dienst, der jetzt mit 2 Euro belohnt wird. Und wir fordern 15 Euro, also nicht pro Stunde, sondern wirklich für diesen gesamten Zeitraum. Ja, wir wollen eine Laufzeit von 18 Monaten, so stellen wir uns das vor. Der letzte Tarifvertrag war 3 Jahre. So sind also unsere Forderungen. Wir haben jetzt die zweite Tarifrunde gehabt. Die Arbeitgeber haben ein kleines Angebot gemacht. Vielleicht
also das Angebot von den Arbeitgebern. Hm? Also ich habe das auch mitbekommen. Und meine Lehre von der Geschichte ist, man hört ja eigentlich immer so Tarifverhandlungen. Da stehen ja eigentlich die Beschäftigten sozusagen im Vordergrund mit ihren Forderungen. Aber gerade verstehen die Arbeitgeber im ÖPNV das eher so, dass sie Forderungen stellen als an die Beschäftigten und mehr oder weniger mehr Arbeit fordern. Eher eine Bestrafung für Leute, die krank sind. Also es ist schon verrückt. Das war für mich persönlich etwas neu und das muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf haben, dass es tatsächlich bei solchen Tarifverhandlungen dass Arbeitgeber da sind, die dann halt auch Forderungen stellen.
Wie war jetzt konkret die Forderung vom Arbeitgeber oder was hat er jetzt angeboten? Oder?
Ja, ich würde erstmal, habt ihr noch Fragen zu unseren Forderungen? So, vielleicht ist dem einen der anderen nicht klar. Weil manchmal, man hört immer so 650 Euro brutto und denkt, ach Mensch, ist ja sportlich. Ja, aber ich sagte ja gerade, wir kommen ja mal aus dem öffentlichen Dienst. Wir haben also in den letzten Jahren auf viel verzichtet und sind eigentlich jetzt dabei aufzuholen. Ja. Deswegen der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der war ja irgendwie 420 oder 430 brutto. Und das ist eigentlich das, was wir am Ende auch erreichen wollen. Aber eigentlich müsste da noch ein bisschen mehr kommen, weil wir eben noch im Zugzwang sind, die letzten Jahre irgendwie zu kompensieren.
Mhm. Ganz kurz, Entschuldigung, hier war noch eine Meldung. Und dann, ich habe das aber notiert, ja?
Also, ich habe zwei Fragen tatsächlich. Einmal die 650 Euro brutto verstehe ich nicht ganz. Wie ist das gemeint?
Also 20% fordern wir, genau. Mindestens jedoch 650.
Also plus dann zu dem.
Genau.
Dann wollte ich auch noch fragen, wenn Verdi diesen Tarifvertrag kündigt, was passiert dann? Also irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden.
Der Tarifvertrag kann ja von beiden Seiten gekündigt werden. Einmal von der Arbeitgeberseite und einmal auch von Verdi-Seite, von Seite der Beschäftigten. So, und dann setzt man sich zusammen als Verdi, als Gewerkschaft, die wirst du kennen. Und dann beschließt man, okay, der Tarifvertrag, den lassen wir, also den kündigen wir, weil wir uns eben vorstellen, die Bedingungen und so weiter, die Rahmenbedingungen zu verbessern, die Bezahlung zu verbessern. Und dann gibt es einen Beschluss der Tarifkommission und dann wird dieser Tarifvertrag gekündigt. Und dann tritt man quasi in Verhandlung. Ja. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Forderungsaufstellung, die wird dann den Arbeitgebern übergeben. Das haben wir am 15.12. zusammen gemacht hier in Babelsberg, dem kommunalen Arbeitgeberverband. Und dann fallen die erstmal um, ja, und sind natürlich überhaupt nicht begeistert. Dann beraten die und dann setzt man sich zusammen, dann klopft man sich ab, dann gibt es eine erste Sichtweise der Arbeitgeber, die sie uns dann präsentieren und dann geht das ganz normal in die Tarifverhandlungen.
Ich verstehe. Und während dieser Zeit gibt es dann weiter den Tarif, also gibt es dann weiter den Tariflohn oder wie ist das denn?
Ja, ja, der bestehende bleibt natürlich so lange, genau, richtig. Und während der Tarifverhandlungen darf auch nicht gestreikt werden, aber Warnstreiks sind zulässig in unserem deutschen Streikrecht. Von dem werden wir jetzt auch demnächst wahrscheinlich Gebrauch machen, ich gehe davon aus. Ja, das war also praktisch so ein Aktionstag, ja, wo man nochmal der Forderung nochmal Nachdruck verleiht. Ja, und dann trifft man sich in regelmäßigen Abständen in Tarifverhandlungen. Da gibt es dann eine Verhandlungskommission, die von Verdi gebildet wird und die Arbeitgeber schicken ihre Leute und dann...
Okay, jetzt gab es noch zwei Meldungen.
Ja, ganz kurz, ich weiß da auch für die Diskussion, aber mir ist aufgefallen, das, was wir so in der Ansprache mitbekommen haben, dass die Leute mit ihren Schichten nämlich auch unzufrieden sind, dass die so lang sind und so und so viele Stunden und dann muss man auch abfangen, wenn die Kollegen krank sind, überhaupt, dass sie fehlen und so, dass das gar nicht Teil dieser Forderung war, was mich gewundert hat. Und dann wärst du nicht mehr auf für später.
Ja, meine Frage ist, sind auch Forderungen gestellt an die Zuschläge für Sonntage oder Nachtarbeit oder?
Naja, wir haben in der Tarifkommission natürlich lange gesessen und überlegt, welche Forderungen wir aufstellen. Also wir können ja nicht alles. Ja? Wir würden an vielen Fronten irgendwie Stellschrauben ansetzen, aber wir waren uns eben einig, dass wir erstmal am Lohn was machen müssen, dass das primär ist für uns. Ja? Und dann natürlich diese kleinen Stellschrauben wie der Teildienst, oder zum Beispiel die Abschaffung des zuschlagfreien Korridors, von dem ich vorhin sprach, mit den 45 Stunden, das ist wichtig. Ja. Also die Kernforderung ist eigentlich in dieser Tarifrunde, dass wir ans Geld gehen wollen. Ja.
Zuschläge natürlich auch Geld.
Ja, indirekt schon, ja, genau. Ja. Ja. Und wo wir nachher landen, ja, also wenn wir jetzt sagen 650 Euro und die Arbeitgeber, ich sag mal jetzt fiktiv, die sagen, wir geben euch 500, aber dafür erhöhen wir die Zuschläge. Und bitte, darüber können wir reden. Ja, deswegen, was am Ende dann irgendwie rauskommt, das müssen wir dann irgendwie fühlen. Ne?
Ich habe mich mein Leben lang schon gefragt.
dann raus damit.
Man hört das immer im Fernsehen, ja, Tarifverhandlungen und so. Wie läuft sowas ab? Also beide Parteien müssen doch irgendeine Verhandlungsmasse mitbringen und vielleicht sich irgendwo ein Limit setzen und bis wo sie gehen oder welche Argumente bringt man da vor? Was will man da überhaupt verhandeln? Also wie geht das Ringen wirklich dann vonstatten? Weil was heißt verhandeln konkret?
Also du musst dir das ganz einfach vorstellen. Man trifft sich in regelmäßigen Abständen. Also wie jetzt zum Beispiel, wir haben unsere Forderung übergeben, dann gab es einen ersten Termin, da wurde erstmal nur über das Prozedere gesprochen, wie organisieren wir die Tarifverhandlungen und so weiter. Und am 11.01. gab es ein erstes Angebot, wie gesagt, also von der Arbeitgeberseite. Wir fordern viel, ja, aber nicht einfach nur, weil wir gerne viel fordern, sondern weil wir das ja auch begründen können. Diese Argumente werden ja auch vorgebracht und dann kommen die Arbeitgeber und präsentieren ihre Vorstellungen, wo wir dann umfallen. Ja, das ist also, ich sag mal, ein normaler Prozess, der da irgendwie dazugehört. Aber dann gibt es natürlich auch Arbeitsgruppen. Man trifft sich in Arbeitsgruppen, wo bestimmte Bereiche erstmal ausgegliedert werden. Dann werden die verhandelt. Dann schaut man, wo man irgendwie Gemeinsamkeiten hätte und so weiter. Und so kommt man Stück für Stück dann ans Ziel. Das kann sehr lange dauern. Kann auch sein, dass wir dann irgendwann die Verhandlungen für gescheitert erklären. Wenn sich irgendwie gar nichts bewegt, dann kommt es zu Streiks und so weiter. Also das kennt ihr ja. Okay. Und eins noch, Entschuldigung, die Tarifkommission nach jeder Verhandlungsrunde setzt sich zusammen, diskutiert natürlich, ja, für und wieder, wo können wir federn lassen, wo müssen wir uns stark aufstellen, weil es uns wirklich wichtig ist für unsere Beschäftigten. Und das macht der Arbeitgeber natürlich auch.
Also was halt auch nochmal wichtig ist zu verstehen, also auf dieser Gewerkschaftsseite, was halt immer das Wichtige ist, ist halt dieser Organisierungsgrad und diese Streikfähigkeit. Also das bestimmt, wie weit eine Gewerkschaft sich halt aus dem Fenster lehnen kann. Weil sie muss ja auch im Endeffekt, geht man ja davon aus, dass man diese Verhandlungen gescheitert sind, würde es ja auch im Endeffekt zum Erzwingungsstreik kommen. Und da muss man ja gucken, dass man diese Kollegin dann einfach auch auf diese Straße bekommt. Also das ist zum Beispiel bei der GDL als kleine Gewerkschaft, deren Stärke ist halt dieser hohe Organisierungsgrad bei diesen Lokführern und diese Streikfähigkeit. Wenn halt die GDL aufruft, streiken halt auch der größte Teil der Mitglieder so. Ja. Und wie gesagt, das ist halt so eine Machtdemonstration im Endeffekt von uns Gewerkschaften. Ja.
Klar. Und durch diese Forderungen, die man dann in der Tarifkommission beschließt und den Arbeitgebern präsentiert, ist ja auch eine unheimliche Erwartungshaltung in der Belegschaft. Wer sich jetzt in der Thematik nicht so auskennt, der denkt, oh, 650 Euro. Tolle Forderung, und wenn dann am Ende nur ein Bruchteil davon am Ende rauskommt, dann ist das natürlich auch eine Gefahr für die Gewerkschaft. Ja, da muss man auch gucken. Und vielleicht noch als Information, ist kein Geheimnis, wir sind 550 Beschäftigte jetzt bei der WIB und da sind ungefähr knapp über 100 organisiert in Gewerkschaften. Also wir haben zwei Gewerkschaften bei uns im Betrieb. Also ihr merkt schon, da geht noch mehr. Das ist natürlich umso mehr Leute gewerkschaftlich engagiert sind und Mitglied sind, umso mehr Druck kann man natürlich aufbauen. Ja. Aber wir haben trotzdem eine hohe Streikbereitschaft in der Belegschaft, unabhängig jetzt von der Verdi-Mitgliedschaft, weil es brennt wirklich. Und die Kolleginnen und Kollegen sind sich da auch einig, dass wir diesen Weg zur Not gehen müssen. Natürlich, muss man auch dazu sagen, ist uns auch bewusst, die Leidtragenden sind unsere Fahrgäste. Ne? Aber wie wir ja vorhin schon noch ausgearbeitet haben, das ist die Waffe, die wir haben in Deutschland, ja, diese Streiks.
Bei uns ist das ja auch in Berlin gerade, also da streiken ja, die Lehrkräfte versuchen ja in Berlin, oder wie gesagt, wir als GEW versuchen für die Lehrkräfte halt durchzusetzen, dass es halt kleinere Klassen gibt so. Und wir haben halt so einen TV-Gesundheitsschutz im Endeffekt laufen. Weil das halt was Neues ist im Endeffekt, das ist sowas wie bei diesen Krankenhäusern, wo Patienten im Verhältnis zu den Betten halt die Beschäftigten zu den Patienten definiert wird, fordern wir das halt im Endeffekt auf Lehrkräfte zu den Klassengrößen. Und da ist halt auch der Fall, also dass diese Arbeitgeberseite, was jetzt da ja im Endeffekt der Senat ist, sich halt so verweigert, sich zu streiken. Und da kommt es halt bei uns halt auch an, wie viel einfach streiken und so weiter. Und für uns ist es ja gleich wie bei euch. Also im Endeffekt wollen wir das ja gar nicht. Also wie gesagt, die Kollegen, also die Lehrkräfte wollen halt im Endeffekt ihren Job ausüben, wie ihr auch euren Job ausüben wollt. Aber ja, die Gegenseite tut ja da nichts machen, obwohl es total brennt. Also bei euch beim Lohn, bei uns halt oder bei den Lehrkräften halt, bei den Bedingungen der Größen der Klassen.
Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, ob es in den Tarifverhandlungen noch so eine Art vermittelnde Instanz gibt oder ob das sozusagen wirklich nur zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite passiert. Und die zweite Frage ist, weil du gerade meintest, dass bei der WIP zwei Gewerkschaften auch wirklich, also die Leute in zwei Gewerkschaften organisiert sind. Mhm. Wie das funktioniert, ob es dann da auch Kooperation gibt oder sozusagen die Mitglieder von der anderen Gewerkschaft trotzdem den Streik der einen Gewerkschaft unterstützen können und so. Also da, genau.
Also zu deiner ersten Frage, es gibt sogenannte Schlichtungsmöglichkeiten, die greifen aber erst in einer späteren Phase. Jetzt sitzen wirklich nur die Beschäftigten, die Tarifkommission und die Arbeitgeber zusammen verhandeln. Aber später gibt es dann noch Gremien, wie zum Beispiel eine Schlichtung und so weiter. Die müssen auch durchlaufen werden, bevor längere Streiks und so weiter und so fort, bevor die Verhandlungen als gescheitert erklärt werden. Also dann würde die Schlichtung greifen und so. Das ist gesetzlich geregelt. Und zu deiner zweiten Frage, wir haben, wie gesagt, zwei Gewerkschaften bei uns. Einmal die Verdi und die Nahverkehrsgesellschaft, so nennt die sich. Es sind aber wenige Mitglieder, also ich weiß nicht, vielleicht 20 oder so. Aber sie ist aktiv bei uns und bei Streiks sind wir natürlich, schließen wir uns zusammen. Das war nicht immer so, muss man auch sagen. Aber mittlerweile haben wir wirklich erkannt, dass wir nur gemeinsam, wenn wir uns da gegenseitig bekämpfen, das macht ja keinen Sinn. Wir haben alle ein Ziel. Ja, wir wollen alle irgendwie unsere Beschäftigten vertreten. Da gibt es einen Konsens. Ja.
Ich wollte nochmal fragen, ob ihr dann auch eure Forderungen mit diesen politischen Zielen begründet, also ob ihr sagt, so ja, Verkehrswende, ob so dieses Ziel mit der Verkehrswende, die irgendwann passieren muss, ob das da Teil eurer Gründung ist oder ob das überhaupt keine Rolle spielt. So.
Simon, möchtest du vielleicht jetzt was dazu
sagen? Meldung. Ja, eigentlich wollte ich dich ja eigentlich noch fragen, ob die Bedingungen sich halt in den letzten Jahren verschlechtert haben und wo du eigentlich die Ursachen in diesen schlechten Arbeitsbedingungen siehst. Also welche Probleme sind da strukturell, die dann halt in diesen Verhandlungen eigentlich gar nicht angesprochen werden, weil die halt sozusagen das Gerüst eigentlich sind für das, was letztendlich die Kollegen und Kolleginnen halt jeden Tag durchmachen. So. Und das ist ja auch ähnlich wie bei den Schulen. Da könnte man ja auch anders ansetzen. Und dementsprechend, wo denkst du, liegen halt die Probleme, die sich halt in den letzten Jahren verschärft haben?
Hatten wir ja schon gesagt. Zum einen ist es natürlich die Rahmenbedingungen der Beschäftigten, was Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle betrifft. Da sind wir also völlig unterversorgt. Da ist noch viel Luft nach oben. Die Arbeitgeber wollen eigentlich immer mehr Druck aufbauen. Wir sollen mehr arbeiten, noch flexibler sein, obwohl wir schon viele flexible Arbeitszeitenmodelle, die für den Arbeitgeber eigentlich vom Vorteil sind, schon in den letzten Jahren akzeptiert haben. Viele von euch kennen diese Stundenkonten, die sind bei uns prall gefüllt. Ja, also wir haben da zum Teil über 100, 150 Stunden, die Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Arbeitszeitkonto angesammelt haben. Und wenn sie dann mal einen Tag frei haben wollen und mal Stunden abbauen, dann ist aufgrund des Personalmangels, sagt eben der Planer, tut mir leid, lieber Kollege, liebe Kollegin, ist nicht möglich. Und diese Belastung schleppt man eben seit Jahren. Wie ein riesen Stein schleppen wir uns voran.
Entschuldigung, bitte. Kannst du was zu diesen Arbeitsstundenkonten da sagen? Ich kenne das.
Das sind Überstunden.
Das sind Überstundenkonten. Überstunden. Ja, also ich sag mal, du hast jetzt 2 Tage frei und dann ruft der Planer an, Mensch, ich habe keine Leute. Ich sag's mal jetzt ganz banal, würdest du uns mal einen Tag von deinem freien Tag aushelfen? Und dann sagt der Kollege, die Kollegin, na klar. So, und dann kommt das auf so ein Langzeitarbeitskonto, ja. Und die werden eben immer voller und immer voller. Aber eine Möglichkeit des Ausgleichs ist eben aufgrund des Personalmangels nicht gegeben. Ja.
diese Arbeitszeit, für die man sagen, Verdichtung und letztendlich halt auch mehr Arbeit. Mhm. Naja, ich hatte das ja auch in den Gesprächen von euch auch eigentlich bei dem allerersten Gespräch irgendwie erfahren, dass es halt eine Entwicklung gab. Früher galt halt Tarif im öffentlichen Dienst, aber dass vielleicht dann halt letztendlich auch die politischen Probleme, die sich eigentlich ergeben haben mit der Zeit, dass man den ÖPNV, also die öffentliche Daseinsfürsorge, dort sozusagen mehr Wettbewerb ermöglicht hat, durch auch europäische Rechtsprechung und Verordnungen, wo dann letztendlich mehr Druck auch auf die Betriebe verursacht worden ist.
Richtig. Wir haben ja im Prinzip seit Jahren damit auch zu kämpfen, dass auch private Unternehmen sich in den Markt drängen. Und natürlich aufgrund des Personalmangels müssen wir auch bestimmte Linien fremd vergeben, so heißt es. Ja. Und das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Zum Teil sind die Fremdunternehmen teurer als unsere eigenen Beschäftigten. Ja. Mhm. Da sind wir wieder bei den politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch den Druck als WIP. Wir haben ja von der Landeshauptstadt den Auftrag, den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt zu organisieren und durchzuführen. Und die erwarten auch von uns, dass das läuft. Ja. Aber eben aufgrund des Personals, wegen der Unattraktivität des Berufes, ist es eben schwer, diesen Dienstleistungsauftrag zu erfüllen.
Ja.
Ja. Und da sind wir eben auch bei den politischen Rahmenbedingungen, dass wir eben auch fordern, dass von der Bundesebene mehr Geld ins System kommt. Und da ist eben auch unsere Gemeinschaft, die wir sehen mit Fridays for Future oder Klimabewegten, dass wir eben ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr stärken. Und wenn wir ihn stärken wollen, attraktiver machen wollen, dadurch Individualverkehr von der Straße holen, dann können wir eben für Klima wirklich nachhaltig was erreichen. Und somit haben wir eben die gemeinsame Aktion, die wir jetzt starten.
Noch so ein Punkt, was wir auch aus Gesprächen erfahren haben mit Beschäftigten, was mir auch nochmal diese politische Dimension aufgemacht haben, dass der Arbeitsalltag halt auch besonders stressig ist, jetzt von, was weiß ich, schrecklichen Arbeitszeiten abgesehen, das ist einfach das Bewegen im Straßenverkehr. Dass sich viele auch wünschen, eine eigene Busspur zu haben, ein ganz anderes Straßenkonzept, was letztendlich ja in der Verkehrswende und viele Leute, die halt für eine bessere Mobilität kämpfen, ja schon immer ein Dauerthema ist. Und das sind halt auch die Interessen tatsächlich von den Beschäftigten. Und ich habe auch einige Leute kennengelernt, die sind aus Berlin geflohen, obwohl es da einen besseren Lohn gibt. Und nach Potsdam, beschweren sich jetzt auch hier über die Baustellen und dies und das, aber so relativ gesehen, also hier ist der Stresspegel auch schon ziemlich hoch, ja. Besonders in der Innenstadt und so, aber relativ gesehen zu Berlin ist es immer noch so ein Ticken besser. Und das bestimmt halt den Arbeitsalltag und wenn man halt dann letztendlich so viele Stunden hinterm Steuer sitzt, ist die Belastung auch unheimlich hoch. Ich habe mit BusfahrerInnen tatsächlich teilweise so stadtpolitische Verkehrskonzepte diskutiert und da war halt einer, den habe ich noch in Erinnerung, der hatte die ganze Zeit nur Ideen. Da dachte ich, ey, eigentlich müsste man halt solche Ideen müsste man theoretisch aufnehmen und das halt mit in diesen Diskurs bringen, weil letztendlich Busfahrer und Busfahrerinnen halt dann auch ExpertInnen sind für den Straßenverkehr in der Stadt. Das ist letztendlich das, was auch das Spektrum jetzt bei Wir fahren zusammen ausmacht, um jetzt da mal überzugehen in diesen Blog. Ja?
Wirst du erzählen, was die Forderung von Seiten der Arbeitgeber war oder kommt das später?
Wollt ihr das wirklich hören?
Ja.
Also erstmal wollen die, ich habe es ja schon angedeutet, die Arbeitgeber wollen also mehr Flexibilität von uns. Sie könnten sich vorstellen, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, liebe Beschäftigte, ihr wollt mehr Geld, okay, dann könnt ihr auch mehr arbeiten. Und dann kriegt er auch mehr Geld. Ja? Aber damit sind wir natürlich überhaupt nicht einverstanden. Sie wollen die tägliche Arbeitszeit und die Dienstschichtlängen weiter verlängern. Also, dass wir praktisch noch länger arbeiten, wie ich gerade sagte.
Bis zu 12 Stunden.
Bis zu 12 Stunden, könnten Sie sich vorstellen. Ja, ich weiß nicht, also im öffentlichen Nahverkehr, ob in Berlin oder in Potsdam, heute 8 Stunden Bus fahren, ist schon eine Herausforderung. Also wir haben unheimlich viel Verkehr. Du hattest gerade gesagt, Simon, die Baustellen und so weiter. Also das ist jetzt nicht so toll und die Belastung ist unheimlich hoch. Dann haben wir natürlich auch, ich sag mal, in so einem Bus, in so einer Straßenbahn, da trifft sich die ganze Gesellschaft. Also in unseren Fahrzeugen spiegelt sich auch die Gesellschaft wieder. Da ist auch viel Potenzial, also von Aggressivität über Unzufriedenheit. Der Erste, der morgens vollgelappt wird, ist erstmal der Busfahrer, die Busfahrerin, weil man irgendwie zu spät ist oder irgendwie Stress hat, was man ja auch verstehen kann. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Belastungen auch da auf einen zukommen. Und man muss freundlich bleiben. Dadurch können wir unseren Lohn erhalten, wenn wir viele Fahrgäste haben. Zufriedene Fahrgäste haben wir ja alle irgendwas davon. Aber manchmal ist es schwer. Ja. So, dann können sich die Arbeitgeber vorstellen, das war überhaupt der Hammer. Sie wollen also in die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ran. Ja, also wir haben zurzeit, wenn man Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erhält, werden Zuschläge mit einberechnet und sie wollen gerne, dass die Zuschläge rausgenommen werden. Das heißt also, sie wollen einerseits, dass wir mehr arbeiten, also mehr Zuschläge kriegen, aber wenn der, der mehr arbeitet, dann auch mal krank wird, dann muss er natürlich auf unheimlich viel verzichten. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Andererseits reden sie auch von der Verkehrswende, ja, und verstehen auch, dass sie was tun müssen für ihre Beschäftigten. Jetzt gerade im Betriebsrat haben wir immer wieder auch von unseren Geschäftsführungen das Signal, wir verstehen euch und wir setzen uns dafür ein, aber irgendwie kommt auf der anderen Seite dieses Einsetzen irgendwie nicht an. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass unsere Geschäftsführung jetzt bis zu den Tarifverhandlungen auch uns versuchen, ein bisschen entgegenzukommen. Wir können ja als Betriebsrat, das Betriebsverfassungsgesetz gibt uns ja da einen Werkzeugkasten in der Hand, dass man durch Betriebsvereinbarungen ein paar Sachen noch regeln kann. Da sind sie also im Moment sehr kulant, muss man wirklich sagen. Da haben wir viel erreicht, aber da reden wir wirklich von kleinen Stellschrauben, die man so machen kann. Dass man eine Prämie kriegt, wenn man 20 Jahre in der Firma ist oder so, solche kleinen Sachen, die nett sind, aber die natürlich später auch für die Rente nicht relevant sind. Ja. Dann diese Abschaffung des 45-Stunden zuschlagsfreien Korridors, da haben sie also gesagt, kommt für sie gar nicht in Frage. Ja, sie wollen weiterhin daran festhalten. Dann am 24., 31. bezahlt frei, können Sie sich vorstellen, würden sie aber gegenrechnen, also praktisch nicht mehr bei diesen 650 Euro, das würden sie uns abziehen. Ja, das sind Ihre Vorstellungen. Dann Aufstieg in die nächste Entgeltgruppe kommt für Sie überhaupt nicht in Frage. Und dann ein Teildienst, für diesen Teildienst, den wir vorhin schon besprochen hatten, hatten wir eine Forderung von 15 Euro. Sie könnten sich maximal 5 vorstellen. Ja, und der Tarifvertrag, der soll 30 Monate gehen. So sind Ihre Vorstellungen. Also wir sind unheimlich auseinander. Wir waren da auch sehr erstaunt, dass das in die Richtung geht, auch mit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Mehr arbeiten, längere Schichten, also Sie haben unser Problem ja nicht verstanden. Ja. Und das wird eine interessante Tarifrunde, eine spannende. Und wir brauchen auch die Unterstützung der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft. Und deswegen sind wir eben so dran interessiert, dass irgendwie wir gemeinsam uns da aufstellen und unsere Forderungen auf beiden Seiten irgendwie zusammen bekräftigen.
Ne? Darf ich ganz kurz fragen, wer denn der Arbeitgeber ist? Ist das Land Brandenburg oder die Stadt Potsdam?
Die Stadt Potsdam.
Stadt Potsdam, ne?
Mhm. Ja, aber die Arbeitgeber, die sind ja im Land Brandenburg zusammengeschlossen als Verband der kommunalen Arbeitgeber.
Kommunaler Arbeitgeberverband, genau.
Das ist das Geld, das ist das Landesgeld.
Nee,
das Stadt.
Stadt.
Wiederum wird das aber über Land und Bund.
Ja, die holen sich natürlich Staffel, ne?
Im Falle eines Streiks, wie ist der geregelt für die Beschäftigten? Gibt es einen Unterschied zwischen denen, die in der Gewerkschaft sind und denen, die nicht drin sind? Und gibt es dann Streikgeld? Und kann dann nur die Verkehrsbetriebe in Potsdam streiken oder muss dann auch landesweit Streik aufgerufen werden? Oder?
Na, wenn Verdi zum Streik aufruft, dann streiken alle Unternehmen, die im TVN verankert sind. Ne? Und wir sind natürlich daran interessiert, dass alle sich am Streik beteiligen, auch die Nicht-Organisierten. Die sind auch bereit dazu. Das Problem ist, du kennst das sicher aus Berlin, dass wenn der Streik nachher länger dauert, weil sich nichts bewegt, dann haben die natürlich auch ein finanzielles Problem. Wenn du Verdi-Mitglied bist oder Gewerkschaftsmitglied, kriegst du ein sogenanntes Streikgeld als Ausgleich. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die nicht organisiert sind, die kriegen nichts. Sie kriegen in dem Moment keinen Lohn. Und wenn es dann 2 Wochen, ich übertreibe jetzt, dann wird es schon eng. Und dann ist auch natürlich das Problem, dass dann auch die Belegschaft auseinandergerissen wird.
Wie viel ist das Streikgeld?
Das 2,5-fache des Stundenlohnes.
Pro Tag.
Pro Tag. Okay. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, aber ja. Okay. Wenigstens ja, besser als in dem Moment gar nichts.
Wie muss ich mir einen Streik beim öffentlichen Personennahverkehr vorstellen? Weil ihr seid ja sozusagen im Betrieb sehr atomisiert. Also ihr habt ja sozusagen einen Arbeitsplatz, wo ihr für euch alleine seid. Also eure Treffpunkte sind wahrscheinlich sowieso sehr gering. Also sie sind wahrscheinlich in der Kantine, im Betriebshof. Aber sonst ist ja nicht so viel, wo ihr euch gegenseitig trefft. Wenn ihr dann streikt ihr wo?
Na, wir würden dann quasi den Streik morgens um 3 beginnen und würden auf dem Betriebshof das Tor blockieren und dann fährt nichts raus. Also keine Straßenbahn, kein Bus. Ja. Und die Kolleginnen und Kollegen, die also draußen sind, die nachts fahren, die würden dann reinkommen. Ja. Und würden die Fahrzeuge abstellen. Dann würde man sich zusammen Streikposten, wie das so.
Naja gut, aber der Streikposten wäre tatsächlich dann nur beim Betriebshof.
Offen, ja.
Richtig. Das heißt, es würde jetzt zum Beispiel kein Streikposten stehen beim Busbahnhof am Hauptbahnhof.
Nee, in unserem Fall nicht. Wir machen zwar Aktionen dann, wenn die Streiksituation sich länger hinzieht, damit wir auch die Bevölkerung mitnehmen, warum, wieso, weshalb, Verständnis und so weiter.
Ja, darauf hat aber die Frage auch ein bisschen gezielt.
Ja, ja, genau.
Ist auch ein Sort von Zeitplan für die Richtung die Streiks, ist ein Sort von Zeitplan?
Nee, das ist noch viel zu früh. Nee. Wir hoffen natürlich, dass wir ohne Streiks irgendwie einen Tarifabschluss kriegen.
Ja.
Ja, das ist ja immer unsere Hoffnung.
Die Tarifverhandlungen, ist da dann ein Zeitplan? Eine Tarifverhandlung an sich kann man darauf nicht ewig machen.
Na, wir würden uns freuen, wenn die Arbeitgeber uns morgen ein schönes Angebot machen, dass wir überhaupt nicht dahin kommen, aber das kannst du jetzt noch nicht sagen. Wir haben ja so eine sogenannte Inflationsprämie bekommen im letzten Jahr, glaube im Dezember, diese 3.000 Euro. Und die werden jetzt bei uns monatlich gezahlt, also nicht auf einmal, sondern du kennst das hier jeden Monat. Und im Juni wäre die Summe aufgebraucht und im Prinzip hat man gesagt, bis dahin sollten wir das hinkriegen. Ja, weil wenn die Inflationsprämie ausläuft, wir kriegen also 200 Euro netto jeden Monat, bis diese 3.000 aufgebraucht sind. Die sind im Juni aufgebraucht und wir wollen im Juli natürlich einen Abschluss haben, dass wir nahtlos, so ist unsere Vorstellung. Aber jederzeit, wenn der Arbeitgeber kommt und sagt, liebe Beschäftigte, wir haben hier ein schönes Angebot für euch, na klar.
Ich habe noch eine Verständnisfrage im Unterschied zum produzierenden Gewerbe oder zur Industrie, also was den wirtschaftlichen Druck durch den Streik angeht im Nahverkehr. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Idee, also umso mehr ist ja dann wichtig, dass man sich mit anderen verbündet, aber wie groß sozusagen der Druck ist, den man wirtschaftlich machen kann. Oder ob es andere Aspekte gibt neben dem finanziellen, was so ein Streik bewirken kann. Also als Druckmittel für die Arbeitgeberseite.
Das ist
jetzt nicht so richtig.
Also bei der Produktion. Ja, also.
Wenn ich jetzt in der Produktion im Betrieb streike, ist ja klar, dass der Produktionsausfall da ist. Und das ist ein finanzieller Ausfall, ein finanzieller Schaden für den Betrieb, wo ja jetzt simpel gesprochen ist, total sinnvoll ist, relativ schnell.
Ach so,
Im Nahverkehr noch dazu jetzt, bei der Deutschen Bahn kann ich es mir noch ein bisschen anders vorstellen, weil die halt viel Ersatzleistungen leisten für Streik, also für auch keine Fahrkarte und so. Aber im öffentlichen Nahverkehr trotzdem ist mir jetzt gar nicht so klar, wo der wirtschaftliche Schaden, also durch den Streik entsteht, oder ob es eigentlich andere Aspekte gibt neben diesem finanziellen Aspekt.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also wir haben natürlich einen Image-Schaden, den auch die Landeshauptstadt dann auch verkraften muss. Das ist natürlich eine unangenehme Situation, wenn die Potsdamerinnen und Potsdamer nicht zur Arbeit kommen und so weiter und so fort. Und natürlich auch ein wirtschaftlicher Schaden, weil wir uns, also der WIB entgehen ja auch in dem Moment Fahrgeldeinnahmen. Dann müssen die Kunden, die eine Monatskarte haben, müssen entschädigt werden und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Und wir sind ja ein Zuschussbetrieb. Ja, also wir werden ja praktisch durch die Stadt Potsdam und durch das Land Brandenburg auch hier gefördert. Wir würden ja alleine nicht klarkommen. Ja? Wir sind ja auch im Stadtwerkeverbund. Noch werden wir unterstützt von den Stadtwerken, dass praktisch unser Defizit, was ja klar ist, ausgeglichen wird. Und da ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Schaden dann zu erwarten, der ja von irgendjemandem bezahlt werden muss dann.
Okay. Aber halt mit Einschränkungen. Also ich glaube, es ist in dem Bereich, der wirtschaftliche Schaden ist nicht so groß wie halt jetzt im produzierenden Gewerbe oder so. Das ist
nicht vergleichbar, ist aber schon.
Ja, aber es, ja, und das ist natürlich halt auch.
Sind Steuergelder,
ja, genau. Und keine privaten Gelder. Ja. Und das ist halt, glaube ich, schon ein Nachteil in dem Bereich, über den ökonomischen Druck irgendwie dann letztendlich die Ziele zu erreichen, die Forderungen durchzusetzen. Und deshalb ist halt auch dieser Zusammenschluss oder diese Kampagne Wir fahren zusammen letztendlich sinnvoll, dort dann einfach den das Fehlen oder beziehungsweise der eingeschränkte ökonomische Druck zu ersetzen in einen gesellschaftlichen Druck, dass man versucht halt darüber, über mehr Öffentlichkeit Druck halt auf die Politik zu machen, um halt dann die Forderung zu erzielen. Genau, nochmal kurz zu Wir fahren zusammen, zu der Kampagne. Es ist ein, wie schon gesagt, Zusammenschluss von Teilen der Klimabewegung und hauptsächlich Fridays for Future mit der Gewerkschaft Verdi. Das fing halt bei der Tarifrunde 2019-2020 im Nahverkehr an. Aktuell ist diese Zusammenarbeit aber deutlich größer geworden. Mittlerweile sind weit mehr als 40 Ortsgruppen aktiv. Tatsächlich gründen sich irgendwie fast täglich jetzt neue Ortsgruppen noch, weil jetzt die heiße Streikphase angeht. Die haben natürlich jetzt ein bisschen Zeitverzug, aber es hat eine gewisse Dynamik. Ziel ist es halt, für ein gemeinsames Interesse halt von Klimabewegungen und Beschäftigten zu kämpfen. Das ist nämlich die Verbesserung des ÖPNVs im Sinne halt einer Verkehrswende als Teil der Verkehrswende. Und ganz konkret heißt es eigentlich letztendlich, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber halt als zweiten Punkt halt eine deutliche, bessere Finanzierung. Es gibt auf Basis von so Studien, wie viel mehr Investitionen eigentlich getätigt werden müssten, um wirklich eine deutliche Verbesserung im ÖPNV zu erreichen, sagt halt eine Zahl 16 Milliarden Euro pro Jahr mehr. Und damit zusammenhängt halt auch ein deutlich massiven Ausbau des ÖPNVs. Und auf Seiten der Klimabewegung erhofft man sich halt eine Politisierung dieses Arbeitskampfes, also das heißt das Verknüpfen des Arbeitskampfes mit politischen Forderungen, um halt diesen Aspekt halt auch des ökonomischen Drucks so ein bisschen mit reinzunehmen und dann letztendlich halt auch diese Ziele der besseren Finanzierung und des Ausbaus des ÖPNVs halt mittels dieser Streikmacht der Beschäftigten im Sinne der Verkehrswende halt durchzusetzen. Auf der anderen Seite, die Gewerkschaft und die Beschäftigten erhoffen sich dadurch, über diesen Schulterschluss eine größere und eine solidarische Öffentlichkeit. Wir haben ja auch den relativ speziellen Fall in Deutschland, dass besonders mal sehr allergisch gegen Streiks agiert wird, besonders wenn es halt den Alltag halt stört. Und das wäre ja im ÖPNV auf jeden Fall der Fall. Und dieser Zusammenschluss kann dann halt mehr für Solidarität in der Bevölkerung auch bewirken und den Druck letztendlich weglenken von den Beschäftigten, die eigentlich nur sozusagen um eine langfristige Verbesserung, also letztendlich auch im Sinne der Bevölkerung kämpft, hin zu den verantwortlichen Politikern zu lenken, um dann halt letztendlich bessere Tarifabschlüsse auch zu ermöglichen und nicht irgendwie die Gescholtenen zu sein irgendwie in der Öffentlichkeit. Dann gibt es noch ein weiteres Ziel, da würde ich sagen, das ist sozusagen das Ziel eines linken oder linkeren Flügel der Klimabewegung und Teile der Beschäftigten, dass mit dieser Zusammenarbeit ein Anfang einer größeren Streikbewegung begonnen wird. Und dass mit dieser Streikmacht tatsächlich, wenn man halt politische Forderungen nach sozialen und einer klimagerechten Politik und Wirtschaft damit halt durchzusetzen wäre. Das ist halt auch aus der Erfahrung geboren, dass mittlerweile eigentlich jahrzehntelange Klimabewegung eigentlich im Großen und Ganzen nichts bewirkt hat. Wir eigentlich immer noch ein sehr, sehr großes Problem haben, sozusagen weiß nicht, ich kann mich an den Klimagipfel 2009 erinnern. Da war ich in Kopenhagen, da gab es sehr große Hoffnung und es ist absolut krachen gegangen. Also und diese immer wieder diese frustrierenden Momente aus diesen Erfahrungen heraus versucht man halt jetzt den Weg zu gehen mit Beschäftigten, aber halt auch sich selbst die Frage zu stellen, ob man mit seiner eigenen, ich habe auch einen Job und bin angestellt, ob man mit seiner eigenen sozusagen Machtoptionen dort halt so viel Druck aufbauen kann, dass man halt politische Forderungen durchsetzen kann. Genau. Und ja, so wie, also letztendlich ist es halt auch so, dass man sich ja auch mal die Frage stellen müsste, ja, was ist eigentlich denn jetzt politischer Streik oder woher fängt er an, wo hört er auf? Also wenn ich jetzt mit Beschäftigten spreche, dann kommen da ganz, ganz viele politische Sachen auf, die eigentlich letztendlich die Ursachen halt auch von dem sind, was sie dann halt erleben an Stress im Alltag, zum Beispiel der Straßenverkehr, die vollgestopften Straßen und so weiter. Und wenn es jetzt auch um die Finanzierung des ÖPNVs geht, dann ist das ja eigentlich eine politische Forderung, die ja in den Tarifverhandlungen so nicht vorkommen. Ja. Oder werden die auch mal sozusagen erwähnt in den, aber eher als Gegenargument, oder? Gegen die Beschäftigten.
In den Tarifverhandlungen jetzt direkt nicht, aber es ist natürlich immer ein Thema, was begleitend immer dabei ist. Also wir, klar, wenn wir unsere Argumente auf den Tisch legen, dann gehört das natürlich dazu. Dass wir sagen, wir müssen den ÖPNV ausbauen, nicht weil die Beschäftigten mehr Geld haben wollen, sondern weil eben... hast du ja gerade schon gesagt, weil eben die Möglichkeit dann bestünde, dass wir eben langfristig mehr Fahrgäste vom Individualverkehr in den öffentlichen Nahverkehr bekommen und dadurch eben die Verkehrswende wirklich ehrlich leben können.
Ja.
Das ist schon Bestandteil der Argumentation auch. Wir müssen nur aufpassen und da ist ja auch die Gefahr oder die Herausforderung, die wir haben in unserer Kampagne, dass natürlich die Arbeitgeber die politischen Probleme nicht lösen können. Ja, also da müssen wir ein bisschen jonglieren und gucken. Ja.
Also die Problematik ist halt dabei, dass es halt, wie gesagt, man darf ja nur für diese tarifierbaren Ziele streiken in dem Sinne. Das heißt natürlich, würde jetzt zum Beispiel Verdi noch weitere Ziele reinsetzen, die nicht tarifierbar wären nach der heutigen Rechtsprechung, wäre das halt ein illegaler Streik. Und damit wäre das, was ich ja vorhin beschrieben hatte, wäre das halt eine Gefahr für die Beschäftigten, wie aber auch dann natürlich für diese Gewerkschaft, also für Verdi, dass sie jetzt so Regressforderungen bekommen würden. Und deswegen ist ja dieses Modell, was ist jetzt auch zum Beispiel, wo war diese Zusammenarbeit ganz groß von Verdi und... Es gab doch in einer Stadt, wo die dann auch, glaube ich, während des TVEDs schon...
Ah ja, genau. Letztes Jahr im März gab es einen globalen Klimastreik und währenddessen gab es auch Streiks im TVÖD, also in da, Köln, wo, ne? Der Nahverkehr über den TVÖD noch sozusagen geregelt ist.
Ich glaube, Köln war das.
Das war, glaube ich, Köln, ja.
Genau, diese Kombination wäre halt einfach eher das, dass im Endeffekt Verdi, also jetzt in dem Falle beim TVÖD, halt natürlich ihre ganz normale Tarifauseinandersetzung führt, aber zusammen mit, damals ja mit Friday for Future, und es halt eine größere Menge dann halt auf der Straße sind und das halt nochmal anderen politischen Druck ausübt. Was jetzt eine normale Tarifauseinandersetzung halt auch nicht führen könnte.
So. Ist auch für Verdi ein Risiko.
Genau, was ja auch...
Genau.
Genau, aber im Endeffekt ist ja... Ich würde auch nochmal ganz kurz einen Punkt zurückgehen. Man muss auch verstehen, dass sich so gesellschaftlich einfach was verändert hat. Also traditionell sind diese Gewerkschaften, also unsere Gewerkschaften ja ganz stark an der Sozialdemokratie einfach dran, so an der SPD. Und die hatte halt... Wir hatten halt gewisse Forderungen und die Sozialdemokratie hat das auf der politischen Ebene für uns umgesetzt. Aber mit diesem neoliberalen Paradigmenwechsel sind halt diese Positionen einfach auseinandergekommen. Also zum Beispiel bei dieser Tarifauseinandersetzung, die wir jetzt haben bei den Lehrkräften, vor ein paar, also es war eine rot-rot-grüne Regierung bei uns. Und die haben nicht mal mit uns verhandelt. Also vor 30 Jahren oder 40 Jahren wäre das halt was komplett anderes gewesen. Da hätten, dann wären die halt auf unsere Probleme eingegangen. Aber jetzt ist das halt nicht mehr möglich. Und deswegen gibt es ja auch die Tendenz von den Gewerkschaften, also beim Verdi natürlich am stärksten, zu sozialen Bewegungen einfach stärker Kontakte einfach aufzubauen und halt im Endeffekt dann auch zu versuchen, weil wir als Gewerkschaften haben ja natürlich nicht nur so Forderungen für unsere Beschäftigten, sondern wir haben ja auch gesellschaftliche Forderungen, diese halt auch dann auch durchzusetzen. So. Und diese Kombination, was halt Verdi zum Beispiel mit Fridays for Futures gefunden hat, ist ja super in dem Sinne. So. Also man, es gibt auch so ein theoretisches Modell davon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bargaining for the Common Goods, also verhandeln? Genau, verhandeln fürs Gemeinwohl. Das ist halt so ein Modell, das ist in den USA, in Chicago, bei den Lehrergewerkschaften halt entstanden, so, wo es halt darum geht, dass diese Lehrergewerkschaften hatten halt dann zusammen mit der Stadtgesellschaft, wie aber dann auch mit den Eltern, hatten ja zusammen im Endeffekt gestreikt und haben auch nicht tarifierbare Forderungen in den Streik mit reingebracht und haben in Chicago dann so eine richtige Bewegung entwickelt, was im Endeffekt dann auch Forderungen, die nicht tarifierbar dann durchgesetzt haben in dieser Tarifauseinandersetzung. Aber sie waren halt schon ordentlich getrennt rechtlich. Ja. Und die müssen, das muss auch im Endeffekt passieren. So. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ja.
Kannst du nochmal so Beispiele, sorry, für nicht tarifierbare Forderungen, also das wäre dann sozusagen sowas wie eine Busspur oder sowas, wäre jetzt eine nicht tarifierbare Forderung oder
also
die ganzen politischeren Forderungen.
Also,
naja,
also tarifierbar wäre halt also ganz klar der Lohn, das ist ja so typisch, dann die Arbeitszeit, gut, also zum Beispiel Urlaub, wir versuchen das ja mit den Klassen über den Gesundheitsschutz dann einfach tarifiert, aber es wäre jetzt nicht möglich, dass man zum Beispiel jetzt in dieser Tarifauseinandersetzung, weiß Gott, die Stadt Potsdam unter Druck setzt und sagt, ja gut, wir streiken jetzt so lange, bis sie halt doppelt so viel...
Naja, die Busspur war schon ein gutes
Beispiel. Genau, ja. Die Busspuren zum Beispiel. Genau. Ja. Das wären halt ein, genau.
Klein. Aber auch unter Arbeitsbedingungen am Ende? Also weil
ja, das ist ja genau unser Ansatz. Genau, deswegen finden wir ja irgendwie zusammen, weil wir genau das erkannt haben, dass eben das eine an das andere greift. Ja, genau.
Das, ja.
Und wie ist das jetzt in Deutschland, wenn zum Beispiel andere Beschäftigte in Streik gehen, weil sie sich mit einer Kategorie solidarisieren? Jetzt gibt es das Beispiel, das bekannte Beispiel von Tesla in Schweden, wo verschiedene Arbeitnehmer jetzt in Solidarität mit denjenigen, die eigentlich den Streik angefangen haben, auch in den Streik gegangen sind, um sich zu solidarisieren. Es geht um tarifliche Forderungen, nur es gibt auch andere Gruppen, die streiken oder sogar auch außerhalb von Schweden dann andere Gewerkschaften. Die dann. Ist das in Deutschland überhaupt legal?
Nein, das ist ja genau der Unterschied. Das in Frankreich und.
Also es gibt schon diese Möglichkeit eines Solidaritätsstreiks, aber da gibt es dann auch wieder so Kriterien, die erfüllt werden müssen, die sind auch sehr viel sind und sie müssen halt mit dem Betrieb was zu tun haben. Mhm. Also theoretisch wäre das Konstrukt theoretisch möglich. Gut, ich meine, der Organisierungsgrad ist da nicht so gut, aber zum Beispiel bei Tesla in Brandenburg, die könnten theoretisch auch einen Solidaritätsstreik, glaube ich, auch machen. Sowas wäre dann theoretisch möglich, glaube ich schon. Aber es ist halt sehr begrenzt so. Mhm. Ja, also muss was mit dem vorhandenen Streik zu tun haben.
Mhm. Ja. Also es gibt so einen Trick, der oft auch in der Rechtsprechung so ein bisschen diskutiert wird, ist, wenn wir jetzt streiken, ich sag mal, wir Beschäftigte aus dem öffentlichen Personennahverkehr und wir haben einen Streiktag, dann werden wir ja vom Arbeitgeber nicht bezahlt und ist praktisch freigestellt. Und man könnte jetzt in seiner freien Zeit sich an politischen Streiks, also man könnte dorthin gehen und praktisch diesen Streiktag nutzen, um sich auch politisch da zu artikulieren und so weiter. Das wäre vielleicht rechtlich möglich. Wie gesagt, es ist schwammig. Das wäre also möglicher Weg, oder? Wie siehst du das?
Also, ja klar, also ich meine, Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin diese Beispiele mit diesen politischen Streiks einfach dargestellt. Und wie gesagt, die IG Metall hat das halt immer durchgehend gemacht, dass sie, die haben halt gesagt, ja gut, es gibt einfach eine Kundgebung. Mhm. Und dann sind die Kolleginnen in dem Betrieb, sind dann einfach zu der Kundgebung zum Beispiel vor dem Betrieb dann hingegangen. Mhm. Und im Endeffekt haben sie real gestreikt. So. Also das ist so.
Ja, das ist ja dieses Beispiel, genau.
Genau, das ist so
dieses. Aber das ist eben so eine Grauzone.
Genau, ne? Genau. Und dann ist es aber jetzt wie das Beispiel bei diesen großen Sachen bei der IG Metall, sind das aber auch so Kräfteverhältnisse.
Ja, da mal, kann also, man nicht vergleichen, ne?
Genau, wenn es halt richtig viele sind, ja, dann macht die Gegenseite auch nichts, weil ihnen das einfach zu. Weil sie es halt, weil der gesellschaftliche Schaden zu groß wäre.
Genau, und wenn man dann noch die Öffentlichkeit dafür vielleicht nicht begeistern, aber um Verständnis werben kann, dann geht natürlich der Schritt immer ein Stück weiter. Ja.
Ich hätte noch eine. Gibt es noch einen Diskussionsbeitrag? Oder? Okay.
Eine Frage: Hat denn die Arbeitgeberseite die Möglichkeit oder gibt es die Gefahr, dass sie die Konkurrenz unter den Beschäftigten erhöhen könnte durch Outsourcing von Dienstleistungen, von Verkehrs, einzelne Busse vielleicht an Private verkaufen oder Leiharbeit oder ähnliches? Haben wir mal sowas angedroht oder
gab es
sowas irgendwo schon bundesweit? Solche?
Naja, wir hatten Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er deutschlandweit diese Probleme. Dort wurden auch zum Beispiel bei der BVG in Berlin war es so, dass eben gesagt wurde, also man wollte mehr Lohn haben und wollte die Arbeitsbedingungen verbessern. Und der Senat war ja damals arm und sexy, ob ihr euch erinnern könnt an diese Zeit. Da war wenig Geld in der Kasse, heute auch noch, aber damals war es eben dramatisch. Und man hat dann gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut, ihr müsst jetzt auf Lohn verzichten, ihr müsst auf bestimmte Urlaubstage verzichten. Ansonsten würden wir die BVG privatisieren oder eben private Unternehmen reinholen. So was gab es im Moment, ist Ruhe. Wir haben auch Verträge mit der Stadt, also speziell hier bei der WIP. Ich glaube bis 2030 jetzt, wenn ich mich nicht irre. Also da sind wir relativ sicher. Aber diese Zeit haben wir auch schon überstanden. Also ja, wir hoffen, dass die nicht wiederkommt. Weil im Moment ist es so, dass auch die privaten Unternehmen keine Leute haben, die fahren. Ja, die haben ja dieselben Probleme. Also das ist im Moment unser Glück, dass wir da, ja.
Okay.
Ja, also. Was man auch nicht so vergessen darf, ich meine, das ist halt auch ein Riesenproblem, ist halt, dass also die Hälfte der Jobs sind ja nicht mehr tarifgebunden. Also das sind ja Bereiche, wo im Endeffekt dann es einfach keinen Tarifvertrag gibt und die Beschäftigten müssen dann halt individuell mit dem Arbeitgeber verhandeln. Und das sind halt in der Bundesrepublik halt schon 50%. Im europäischen Vergleich sind wir halt da im unteren Drittel bei dieser Tarifbindung. Und das ist halt auch eine riesige Katastrophe, was halt auch einfach in den 2010er Jahren einfach durch diesen Niedriglohnsektor, der dann reingedrückt worden sind und halt auch Privatisierung und so weiter und so fort, und halt auch über Gesetzgebung einfach entstanden ist, was halt eine riesige Katastrophe ist, weil du hast halt sehr viele Leute, die sind halt auf diesem Arbeitsmarkt individualisiert und die sind natürlich auch für alle anderen natürlich, wie nennt man das? Die sind einerseits eine Konkurrenz für die Leute und sie selber sind halt nicht mehr richtig organisierbar. Weil sie ja zum Beispiel durch, was du gemeint hast, mit so einer Privatisierung, ich mache mal ein Beispiel, in Berlin gibt es halt so eine freie Trägerschaft im Sozial- und Erziehungsdienst, das sind halt hunderte von verschiedenen Trägern. Und theoretisch müsste man ja mit jedem Träger einen eigenen Tarifvertrag abschließen. Das ist für uns als GEW oder halt auch für Verdi einfach nicht mehr möglich.
Bestimmbar.
So. Also nicht mehr bestimmbar, aber das sind halt auch alles Situationen, die halt produziert worden sind aus politischen Entscheidungen in der Stadt. So. Und das ist halt so, also das ist halt schon diese Gefahr. So.
Und wir haben heute auch den Vorteil, dass zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Stadt Potsdam anschaue, also da, die sind schon sehr bemüht, dass die WIP weiterhin den Auftrag erhält und wir werden da auch finanziell unterstützt. durch Steuergelder, das ist nicht unser Problem. Also da sind wir auch ganz stolz drauf und freuen uns auch darüber und hoffen auch, dass das so bleibt. Dass dieser politische Wille auch da ist, den Nahverkehr in so einer Stadt zu unterstützen, zu finanzieren. Ja. Also das gehört auch dazu.
Da waren ja so zwei Meldungen, genau, also ich hatte das vielleicht nicht explizit erwähnt, die Diskussion sozusagen ist eröffnet, aber wir machen auch nicht mehr lange. Genau, ich denke mal, wir haben ja gleich 9 Uhr und dann machen wir vielleicht noch, wenn jetzt noch reger Redebedarf ist, vielleicht noch 10 Minuten, also 10 nach 9 und dann würden wir dann auch schließen. Genau, ansonsten, wenn ihr einverstanden seid.
Was ich mich in letzter Zeit gefragt habe, ist, dass man ja gerade bei diesen Bauernprotesten sieht, dass es sehr wohl geht, dass da irgendwie Leute organisiert über den Bauernverband, die Blockaden machen. Also die sind natürlich selbstständig wahrscheinlich und deswegen streiken sie nicht in dem Sinne, aber haben eine politische Forderung, zum Teil sogar über ihr eigenes, also über ihre Förderung, die sehr gestrichen kriegen, rausgeht und können über diesen Bauernverband Straßen blockieren. Und für andere, die Straßen blockieren, irgendwie eine kriminelle Vereinigung werden, können die das jetzt offensichtlich im Zuge ihres Protestes machen. Da habe ich mich immer gefragt, wie geht das eigentlich, wenn es gar keine politischen Forderungen geben darf bei so Streiks oder Arbeitskämpfen?
Streiken noch gar nicht.
Das ist kein Streik.
Das ist kein Streik und kein Arbeitskampf. Das ist einfach eine Kundgebung.
Eine Protestform.
Ja, das ist eine Kundgebung, kein Streik. Also, es fällt nicht unter Streikrecht.
Okay, aber sowas könnte man dann doch auch machen, oder? Spätestens, wenn es darum geht, bei dem Streik die streikbrechenden Kollegen zu blockieren, ist es ja auch...
Aber wir sind ja eben gerade tarifgebunden. Deswegen haben wir ja dieses Korsett. Und die Gesetzeslage ist da schwierig. Also wenn, weißt du, weil wir sind ja im Tarif. Und deswegen gibt es für uns nur diesen Weg. Der andere wäre dann diese, was wir ja schon besprachen vorhin, diese politische Geschichte, die natürlich eine Gefahr beinhaltet. Oder? Na, dass wir eben, dass die Gewerkschaft in Regress genommen wird, wie du vorhin sagtest, und natürlich am Ende auch die Beschäftigten dann sanktioniert werden können durch die Arbeitgeber.
Aber wird zum Beispiel jetzt der Bauernverband in Regress genommen?
Aber, nee. Also der Punkt ist ja, was er gesagt hat, stimmt ja schon. Also du musst dir das anders vorstellen. Also ich meine, das sind ja so, diese Bauern sind ja so Selbstständige, dann sind ja auch noch so Speditionsfirmen, so kleine irgendwie meistens, glaube ich, auch noch mit dabei. Aber da bestreiken ja nicht die Beschäftigten ihre Speditionsding, sondern im Endeffekt die Speditionsunternehmer tun halt einen politischen Protest da klar gegen die Regierung durchführen. Aber es ist ja keine Streikform, also es gibt ja keine Beschäftigten,
Demonstrationen,
die ihre Arbeit niederlegen, um genau, kollektiv. Das passiert in dem Falle ja nicht so. Also das ist so ein bisschen... Ja.
Also mich wundert nur trotzdem, dass der Bauernverband das organisiert. Da muss das doch irgendwie eine Art Interessensvertretung sein. Die
Bauern,
das sind ja nicht alle privat, die da aufschlagen. Ja?
Also es gibt den natürlich, also der Bauernverband, das sind ja schon so Lobbystrukturen und so weiter und die das, also die im Endeffekt fahren sie einfach nach außen so eine konfrontativere Linie, um ihre Interessen zu vertreten, aber nicht als Beschäftigte, sondern als
Unternehmer
im landwirtschaftlichen Bereich. So. Mhm. Also deswegen sind ja auch zum Beispiel so kleine Handwerker und so weiter draufgesprungen und so weiter. Das ist halt immer diese Kleinunternehmen, also im Endeffekt ist es eine Protestbewegung von Kleinunternehmern. Aber sie bestreiten sich ja nicht selber, sondern sie machen einfach einen Protest, genau.
Und Großunternehmer.
Oder Großunternehmer natürlich auch.
Teilweise.
Die habe ich vergessen.
Also angesichts dessen, dass wir jetzt kurz vorm Ende sind, würde ich fast eher, also ich wollte eigentlich noch auf diesen Streikbruch eingehen, weil ich was gab es ein aktuelles Beispiel, mache ich jetzt aber gerade nicht. Tatsächlich gibt es aber so. Ich würde eher so ein bisschen versuchen, in so eine Richtung mal was zu sagen zu dem Thema, was wir eigentlich machen können, wenn bei euch tatsächlich der Streik losgeht. So, ne? Was dann unsere Unterstützungsmaßnahmen sein könnten. Weil, da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ihr streikt dann und dann macht ihr Streikposten bei eurem Betriebshof. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass wenn die Verkehrsbetriebe streiken, dann wird es irgendwie an den ganzen Bushaltestellen, an den Bahnhöfen, wird es überall ziemlich miese Stimmung geben, übergriffen so. Ne? Weil die Bereitschaft, so einen Streik positiv gegenüberzutreten, die ist wirklich schon eigentlich nicht mehr da. Die ist langsam wieder am Anwachsen, die Leute kapieren langsam, dass der Streiks auch was sind, was auch positiv ist, was Bedingungen verbessert. Es wird langsam besser. Der GDL-Streik wird nicht mehr ganz so böse behandelt wie vielleicht noch vor 3 Jahren oder so. Die Leute haben langsam kapiert.
Da ist viel passiert, ja.
Dass es da schon Sachen gibt. Und ich denke, das ist so der Punkt, wo wir dann vielleicht auch einsetzen müssen und sagen müssen, wir können dann vielleicht gemeinsam in kleinen Gruppen oder so uns treffen und sagen, wir machen mal irgendwelche Aktionen mit Flugblättern oder so an öffentlichen Orten und sagen, dieser Streik, der ist berechtigt, der ist auch für unsere Interessen, und versuchen die Stimmung so ein bisschen aufzuhellen. Das wäre so das, was wir sozusagen als Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs sozusagen angehen können, auch zusammen mit der Klimabewegung.
Ja, das ist ja genau der Ansatz, genau, den wir eigentlich uns auch vorstellen, dass wir zum einen natürlich darum bitten oder uns wünschen, dass unsere Fahrgäste Verständnis haben für die jetzige Situation, Verständnis dafür haben, dass wir diese Mittel nun mal zur Hand haben und diese auch gerne nutzen, wenn wir nicht zusammenkommen. Ja, aber wenn es eben längerfristig wird, brauchen wir eben die Unterstützung auch der Stadtgesellschaft, weil wir eben aus den bekannten Gründen nicht überall hingehen können. Wir haben ja auch dann Stände und so, wo wir informieren, unsere Fahrgäste mitnehmen, erklären und machen. Ja, wir gehen in die Presse und so weiter. Aber eben dieser Zusammenschluss von Fridays for Future, Klimabewegten und Verdi hilft uns natürlich, in diese Bevölkerung zu kommen. Und wir haben ja auch so eine Unterschriftenpetition. Vielleicht sagst du, genau, ich will da nicht vorweggreifen. Ne?
Nee, genau. Und das ist halt auch, wir haben so eine Unterschriftenpetition, die zum einen bessere Arbeitsbedingungen fordert, aber halt auch eine bessere Finanzierung und den Ausbau des ÖPNVs. Also das sind halt die Interessen von den Fahrgästen und von uns allen eigentlich. Und das Interessante ist halt, dann, dass besonders in so einer Streikphase, wenn du damit rausgehst und Leute, also, ne, dann kann man halt sagen so, hey, ihr ärgert euch jetzt vielleicht irgendwie, aber ihr könnt halt auch was machen und mit Teil dieses Arbeitskampfes sein und zum Beispiel hier unterschreiben und euch diesen Forderungen anschließen, und damit hat man dann halt letztendlich, dass diese Wut jetzt sozusagen oder den Frust da kanalisiert, aber halt in die Richtung, wir wollen politische Veränderungen haben. So. Und bundesweit wurden halt schon über 60.000 Unterschriften gesammelt, analog. Und das geht halt weiter, und wir machen jetzt halt ja auch nochmal eine intensivere Phase, halt auch mit dieser Mehrheitspetition, und versuchen natürlich halt auch hier in Potsdam Leute zu animieren, dann loszuziehen und dann halt diese Petition zu machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich halt auch die Streiks unterstützen, wenn sie dann kommen und Streikposten stattfinden. Wir wollen natürlich halt auch irgendwie untereinander sozusagen in Austausch kommen, Kontakt miteinander kommen, und wir wollen natürlich halt auch, dass wir auch längerfristige Verbindungen haben, einfach mit Leuten, die auch wirklich ein Interesse haben, ein eigenes Interesse an halt zum Beispiel einer Verkehrswende, ja, und nicht nur sozusagen ideologisch überzeugt davon, sondern halt wirklich de facto, wo sie sagen, die Verkehrswende, die würde mein Leben verbessern, in Form von besseren Arbeitsbedingungen und irgendwie besseres Durchkommen durch die Stadt. Und damit erschließen wir natürlich halt auch irgendwie andere Teile der Bevölkerung für die Klimabewegung, wobei sie ja eigentlich ja schon da ist. Also Interesse gibt es ja an halt einem besseren ÖPNV. Nur müssen wir das halt auch stärker sprechfähig machen und stärker in die Öffentlichkeit bringen, genau.
Und wir haben ja in Potsdam auch Unterschriften gesammelt.
Ja.
Haben wir die 2000 da schon geknackt?
Bist du den aktuellen Stand? Ich glaube noch nicht ganz. Also
noch nicht ganz, ne? Die schrappen mal so von unten her. Ja. Also da ist auch unheimlich Bewegung.
Die Petition liegt da auch aus. Das sind jetzt frische, ausgedruckte Blätter. Da könnt ihr euch eintragen, aber ihr könnt euch auch welche mitnehmen. Genau. Vorne gibt es auch Flyer und noch so Broschüren und so weiter. Da könnt ihr euch auch gerne bedienen.
Wir haben ja auch eigene so Info-Channels, Telegram, Social Media Sachen und so, da könnt ihr euch auch eintragen, gerne. Genau, auf jeden Fall gibt es jetzt in der heißen Verhandlungsphase auch Aktionen, die wir planen, und um halt das größer zu machen und natürlich halt auch mit den expliziten politischen Forderungen, die dann halt bei Verhandlungen, wie wir das ja schon hier jetzt irgendwie ein bisschen aufgedröselt haben, etwas immer schwierig ist anzubringen. Aber und das versuchen wir halt dann zusammenzubringen und da halt auch eine politische Bewegung draus zu machen, theoretisch. So, ne? Genau. Und ansonsten gibt es noch Beiträge? Natürlich. Ja?
Ich weiß nicht, es war jetzt so ein schönes Schlusswort, echt super.
Ich hätte noch ein anderes Schlusswort.
Drei haben wir noch.
Ich wollte nur mal fragen, weil es kam ja schon, dass so Streiks im Zuge der letzten Jahre schon irgendwie gesellschaftlich anders betrachtet werden. Aber ob das sich vielleicht auch in steigenden Mitgliederzahlen widerspiegelt oder wie das irgendwie ist, weil jetzt, wenn dann 100 Personen organisiert sind in dem Betrieb, ist es irgendwie in den letzten Jahren weniger geworden oder mehr geworden? Gibt es da irgendwie Tendenzen und wie reagiert ihr da jetzt oder wie reagieren eure Gewerkschaften da drauf? Was macht ihr damit? Leute,
also wie gesagt, es gab ja den TVÖD dieses Jahr und den TVL, also der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, wo halt im Endeffekt die Kommunen und der Staat, also die Staatsbeschäftigten sind. Und dann gab es halt den TVL, der Tarifvertrag der Länder, wo halt die Länderbeschäftigten sind. Und Verdi hat schon als Streik, Verdi hat halt die Streikverhandlung halt geleitet vor allem. Und Verdi hat halt, wie wir auch in der GW, also wir gewinnen einfach durch diese Streiks halt auch sehr viele Mitglieder und so weiter und so fort. Also es ist schon...
Also durch eure eigenen Streiks oder auch durch das, dass irgendwie die GDL streikt und generell ist dieses Thema Gewerkschaften ist irgendwie ein präsenter Moment, irgendwie hat das auch irgendwie einen Effekt so? Oder kann man das nicht...
Also man muss mal sagen, dass halt diese... Also wir sind... Es sind ja nur noch 18% der Beschäftigten einfach in den Gewerkschaften organisiert schon. Und es gibt, und wir sind so gerade auch an so einem Punkt, wenn das weiter kippt, können wir auch nicht mehr diese großen Sachen verteidigen zum Beispiel. Also es gibt ja schon so Bollwerke der Gewerkschaften, wie zum Beispiel der öffentliche Dienst oder als Beispiel so. Und deswegen gibt es auch bei den Gewerkschaften einfach so ein Umdenken und es gibt so ein Verständnis, wir müssen einfach schon nochmal so ein bisschen offensiver und konfrontativer zu werden. Wir aber auch, das darf man auch nicht vergessen, die Gewerkschaften, also die DGB-Gewerkschaften sind ja demokratisch aufgebaut. Es gibt natürlich innerhalb der Gewerkschaften auch, klar, mit dieser jetzigen Wirtschaftssituation fordern die Beschäftigten halt da drin halt, also fordern halt mehr in dem Sinn. Also der Druck, also der gesellschaftliche Druck spiegelt sich halt in den Gewerkschaften wieder. Also die, genau.
Und vielleicht, bei uns ist es auch aktuell so, oder bei uns war es jahrelang so, und das ist auch das Problem der Gewerkschaften gewesen, bei euch sicher auch, dass wir, wenn wir jetzt streiken und Forderungen aufstellen, wenn wir am Ende zum Ergebnis kommen, kriegen ja auch die nicht organisierten Kolleginnen und Kollegen diesen Lohn, ja, oder diese Bedingungen, diese neuen Bedingungen. Und in den letzten Jahren war es wirklich so, dass viele gesagt haben, ach, warum soll ich in die Gewerkschaft eintreten, ich kriege ja das Geld sowieso oder die Verbesserungen. Und da war in den letzten Jahren, ging das eigentlich immer, wie du schon sagtest, so ein bisschen bergab, aber ich weiß nicht, wie es bei euch sich darstellt. Bei uns ist es im Moment so, wir haben ja auch jetzt den einen oder anderen, die einen oder anderen neue Kolleginnen und Kollegen, die sehen die Welt ein bisschen anders. Also die jungen Leute, die kommen wieder mehr in die Gewerkschaften. Wir haben viele neue Mitglieder jetzt, auch bei der WIP, die sich wirklich engagieren wollen, die irgendwie auch durch die Klimabewegung erkannt haben, ich muss mein Schicksal irgendwie in die Hand nehmen, ich muss mich einbringen, ansonsten wird es nichts. Also da bewegt sich im Moment viel. Ja, und gerade auch diese neuen Gewerkschaftsmitglieder, die wollen wir gerne mitnehmen und freuen uns darüber. Und das macht einen nicht zuversichtlich. Und das ist auch ein Stück, ein Spiegel der Gesellschaft. Also da bewegt sich, da ruckelt gerade was. Mhm.
Ja. Okay. Wo man auch nochmal sagen muss, was halt auch nochmal wichtig ist, diese Trennung, die es in Deutschland immer gegeben hat zwischen sozialer Bewegung und Gewerkschaften. Man muss halt gucken, auch dass die sich mal auflöst. So. Also ich meine jetzt auch für alle Leute, die da verändert sich auch viel. Zum Beispiel an den Unis gibt es ja diese Auseinandersetzung wegen den TV-Stud zum Beispiel, so, also ein Tarifvertrag für die studentisch Beschäftigten, so, dass man selber sich halt auch als Beschäftigter sieht, so innerhalb der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, so, also diese Identitätsdrehung, so. Und dass man, und das ist das nächste Ding, ist halt schon dieses Verständnis, solange wir halt in diesem Kapitalismus leben, dass uns halt nichts geschenkt wird, sondern dass wir halt im Endeffekt das halt nur, also wir bekommen halt nur das, was wir halt im Endeffekt fordern, auch wenn wir das blöd finden. Wie gesagt, ich bin unwahrscheinlich gerne Erzieher und ich bin lieber bei den Kindern als zu streiken. Aber klar, wenn meine Bedingungen sich, also ich habe halt nur die Möglichkeit im Kapitalismus, dass ich halt meine Arbeitskraft verweigere, dass ich etwas bekomme. Und es wird mir halt nicht geschenkt. So, das ist halt so dieses Problem. Und das müssen wir halt irgendwie stärker einfach auch begreifen. Wieder. Und damit halt dann auch wieder so das, was die Gewerkschaft halt immer war, die Interessensvertretung von uns Beschäftigten. Und da ist halt auch der Punkt. Also, wie gesagt, früher, das muss man auch verstehen, deswegen sind die Gewerkschaften in Deutschland ja auch so zögerlich, weil man hatte halt früher immer diese Sozialdemokratie und die Sozialdemokratie hat dann diese politischen Super. Fragen gelöst. So. Und die war halt unsere Interessensvertretung. Aber da es die ja nicht mehr gibt, müssen wir das viel mehr selber einfach machen. Also wir müssen halt selber dann halt auch diese Forderung stellen, weil wir haben ja als Gewerkschaft natürlich ein Verständnis von einer Gesellschaft, die für alle, wie gesagt, die für alle ein schönes Leben irgendwie bringen soll in dem Sinne.
Also sozial ausgewogen.
Sozial ausgewogen, ja. Genau. Und da sehe ich halt schon irgendwie, das sind ja so, mit, wie gesagt, im Kontext jetzt mit Friday for Future und Verdi, das sind ja so Anfangspunkte, was ja einfach sehr schön ist.
Ja. Okay, das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Du hattest ganz kurz noch was
Ich habe nur die Zahlen, also alle Gewerkschaften haben in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich Mitgliederschwund gehabt, in den letzten 5 Jahren sehr krassen Mitgliederschwund. Und der Trend kennt sich gerade nur in dem Sinne um, dass der Abwärtstrend sich abschwächt, also sozusagen weniger schnell Mitglieder verlieren. Aber bei Verdi war jetzt sozusagen die Premiere letztes Jahr zum ersten Mal mehr, also zum ersten Mal ging es aufwärts und tatsächlich Mitglieder gewonnen.
Aber mehr rein als raus.
Genau, es ist ein zartes Pflänzchen und der erste Schritt vielleicht ist der Talsohn raus. Aber es ist, wir haben immer noch sozusagen mit Schwung zu kämpfen.
Okay. Gut, dann würde ich eigentlich...
Wo man auch noch mal ganz kurz sagen muss, wo der Organisierungsgrad und die Streikfähigkeit einfach hoch ist, setzen wir auch komplett was ja durch. Also guckt man sich die IG Metall im Osten ein, die 35-Stunden-Woche einfach durchgesetzt hat, jetzt auch im Osten. Das sind schon so Sachen. Also es kommt halt immer...
Macht, ja?
Genau, es ist immer die Frage von Organisierung und Streikfähigkeit. Genau. Und das muss uns halt so bewusster werden.
Ja, super, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen jetzt als Schlusswort, aber ich jetzt mal ganz kurz noch einen kleinen Hinweis auf eine nächste Veranstaltung, vielleicht das ist schon am 21. Februar, Heldin auf die Barrikaden, da geht es um Care-Proteste als Ausgangspunkt einer gesellschaftlichen Transformationsstrategie, genau. Da wird ein Buch vorgestellt und ihr seid auch herzlich eingeladen. Merkt euch das schon mal vor. Ansonsten, wir haben heute sehr, sehr viel gehört und auch gelernt. Und ich habe halt auch als Punkt rausgenommen, sowohl halt im Betrieb als halt auch irgendwie in der Bevölkerung, aber auch, wenn es jetzt darum geht, irgendwie für ein Streikrecht zu kämpfen, der Schlüssel ist eigentlich, dass wir viele sein müssen und dass wir organisiert sein müssen. Und dann stellen sich halt teilweise solche sozusagen juristischen, ich sag mal so, Feinheiten dann gar nicht mehr so groß, weil man auf einmal so eine gesellschaftliche Macht ist, die eigentlich gar nicht, wo sich dann manche Fragen halt tatsächlich erübrigen. Und deshalb ist es halt so lohnenswert, halt zusammen zu arbeiten, sich zu organisieren. Und die Klinikproteste kamen heute ja, Streiks kamen heute nicht so vor, aber mich hat sehr beeindruckt mal die Erzählung, dass letztendlich in den Kliniks ja sehr wenig Organisierungsgrad herrscht oder herrschte. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gab es einen der längsten Streiks ever irgendwie in der Bundesrepublik. Irgendwie 72 Tage wurde halt in dieser Branche halt noch nicht gestreikt. Und da gab es halt vorher auch einen sehr geringen Organisationsgrad, den man aber dann von einstellig bis zweistellig halt teilweise bis zu 100% irgendwie sich organisiert hat in einer sehr, sehr kurzen Zeit, und dann war halt der Streik sehr, sehr wirkmächtig und hat halt auch nahezu fast alle Forderungen durchgesetzt bekommen.
Großer Erfolg, ja.
Was nicht ganz sicher war die ganze Zeit, und das war ein sehr, sehr großer Erfolg, und dementsprechend ist das, letztendlich liegt das in unserer Hand, viele zu werden und uns gut zu organisieren, um halt Dinge auch in Rollen zu bekommen. Auch Dinge, wo wir gar nicht denken, dass das halt möglich ist. Und ein Blick in die Geschichte ist ja meistens so, dass dann halt durch solche großen Streiks und großen Bewegungen halt dann auch große Dinge geknackt worden sind. Der 8-Stunden-Tag ist ja dementsprechend auch erkämpft worden, oder das Frauenwahlrecht, und was man dann halt mehr in Vergessenheit gerät. Genau, und damit auf die Perspektive halt große Steine ins Rollen zu bringen, würde ich jetzt schließen. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart. Und noch ganz kurz nachgeschossen, und ein Aufruf daran, beteiligt euch irgendwie an Aktionen, vielleicht im Februar, wenn es dann halt zu Streiks kommt und zu Aktionen. Da kann man halt praktisch mal sozusagen Arbeitskampf unterstützen oder führen. Genau. Dann einen schönen Abend euch noch.
Danke.
Gleichfalls.